Max,
so,
wir müssen reden. Hallo? Jetzt vergessen, wie WMR anfängt.
Ah. Wir probieren hier seit über einer Stunde, seit anderthalb Stunden fast, das Audio-Setup zum Laufen zu bringen.
Und es ist.
Jetzt haben wir das auch noch irgendwie geschafft. Und muss man deinen Studienlink aktualisieren oder so?
Es sind wirklich ungefähr 6 oder 7 verschiedene Fails gewesen, die nach und nach irgendwie durchgearbeitet werden muss. Es ist so dieses richtige Murphy's Law. Wenn was schief geht, dann geht mal gleich alles schief. Und jetzt haben wir es aber irgendwie geschafft. Oh, Mann.
Juti, beim nächsten Mal vielleicht sollten wir es vielleicht vorher testen, bevor wir live gehen.
Ich fühle mich so ein bisschen wie Joe Biden gerade. Wir haben es irgendwie geschafft, aber irgendwie auch nur ganz knapp.
Ja.
Mit sehr viel Federlegen.
Noch hat das nicht geschafft, ne? Also wir nehmen hier gerade am Freitagabend, nehmen wir auf, jetzt ist es kurz vor 10. Bisher hat das noch jetzt nicht geschafft.
Haben alle ihn gecallt. Also das,
also haben das, sie?
Ja, total, überall. Also er wird jetzt gefeiert überall.
Jetzt gucke ich mal. Also New York Times ist noch bei 253.
Echt, ja?
Ja.
Okay.
Ja.
Also
die ich habe noch nicht gecallt.
Also ich hatte das jetzt irgendwie ständig überall in deiner Timeline, dass es jetzt einfach klar ist. Und
ich habe es auch ständig in meiner Timeline, dass es klar ist, aber ich habe auch ständig in meiner Timeline, dass sich alle wundern, warum es noch nicht gecallt ist.
Ja.
Weil der Abstand jetzt einfach schon deutlich groß genug ist, dass es eigentlich
dass Trump noch was.
Nein, nicht, also dass es faktisch unmöglich ist, dass es nochmal holt.
Ja, Spiegel Online ist auch erst bei 253.
In Philadelphia tanzen sie schon auf der Straße, die Anhänger von Biden.
Ich habe es ja schon gecallt, bevor sie losgegangen
ist. Ach so. Also das letzte Mal, ich weiß nicht, du hast irgendwann mal, ich weiß, ist gar nicht so lange her, hast du noch gesagt, dass du glaubst, dass Trump gewinnt.
Ja, das stimmt, ja. Ich habe tatsächlich, das ist auch so krass, ich habe tatsächlich kurz vorher meine Meinung geändert, so 2 Wochen oder so vor der Wahl, weil ich halt angefangen habe, mich so mit so Polls auseinanderzusetzen, so 538 und ganzen Kram und so und irgendwie. Und da war das dann irgendwie schon so deutlich, der Abstand von Biden, dass ich dann dachte, das ist doch vielleicht mal Gelegenheit, ein bisschen Hoffnung zu schöpfen.
Ja.
Und gleich kriegt man wieder in die Fresse, ne? So, komm, so ist das halt.
Das amerikanische Wahlsystem ist einfach so unfassbar kaputt. Also wie viel Stimmenvorsprung hat er jetzt? 6 Millionen, 7 Millionen?
Ja, irgendwie so 6 Millionen habe ich irgendwo gesehen, ja. Also schon doppelt so viel wie Hillary Clinton jedenfalls.
Ja, und es ist trotzdem noch eine Zitterpartie. Da sieht man mal, wie
er hat mehr Stimmen überhaupt auf sich vereinigt als je ein Präsidentschaftskandidat.
Genau, na, das liegt auch daran, dass die Wahlbeteiligung unfassbar hoch ist.
Ja.
Aber es zeigt, wie kaputt dieses System ist, dass man so viel Abstand hat und dass es trotzdem immer noch so ein schweres Ding ist, so eine Zangengeburt.
Ja.
Und ich meine, noch ist es nicht durch, ne? Das ist ja, also dass er die Popular Vote kriegen würde, da war ich von Anfang an, oder nicht von Anfang an, aber da war ich schon vor Beginn der Wahl, bevor die
Wahllokale. Ich glaube, die Popular Vote haben die Demokraten schon seit irgendwie 16 Jahren oder so nicht mehr verloren.
Doch, einmal haben sie so verloren. Ich weiß nicht, bei welcher Wahl, aber bei den letzten 8 Wahlen oder sowas haben sie einmal nicht die Popular Vote gehabt.
Ich glaub, wie bei der Wiederwahl von George W. Bush wahrscheinlich, oder? So nach dem 11. September.
Kann sein, ja. Dass er die Popular Vote, da war ich mir sehr sicher. Dass er das Electoral College kriegen, das ist natürlich schon ein bisschen angsteinflößend. Ich habe es gehofft, aber das ist jetzt schon mit Zittern, wo ich jetzt Angst habe, dass er, was mein Eindruck gerade ist, dass je länger das Ganze sich gerade hinzieht, umso mehr Zeit haben die Republikaner, sich doch noch jetzt hinter Trump irgendwie eine Strategie zu überlegen und sich hinter ihm zu vereinigen. Weil das war ja am Anfang so erstmal, war das ja schon sehr, 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 sehr still. Und also das war ja auch zum Beispiel, gab es ja diese Pressekonferenz, wo Giuliani und so, und da waren wirklich nur so die Deplorables der Deplorables, also im Wesentlichen seine Familie und Rudy Giuliani und irgendwie noch zwei, drei andere Leute. Aber so niemand, der da von den High Ranking dabei war und ihn verteidigt hat und sowas. Und das war ja auch, und jetzt kommt das aber so langsam. Und
wer ist denn da jetzt schon eingestiegen? Also Ted Cruz habe ich gesehen und wer war das dann? Wer war der andere?
Und es gab ja diese Nikki Haley, oder wie die heißt, die sich in meinen Augen, also ich habe das gelesen von der, wo ich gesagt habe, so, naja, das könnte aber auch genauso, das könnte genauso gut eine astreine Distanzierung sein. Die hat irgendwie sowas gesagt, ja, so die, die, also ich, da hat dann auch irgendein anderer Republikaner hier Matt. Ah, ich habe keine Ahnung. Der hat dann auch so richtig, das ist keine Hilfe, das ist eine Grabrede. Und da finde ich, hat er absolut recht. Also das war definitiv jetzt nicht irgendwie so, ja, wir müssen jetzt zu unserem Präsidenten stehen, sondern es war so, ja, möge der Bessere gewinnen, so quasi. Und ja, und aber ich kann mir halt vorstellen, dass die gerade eine Strategie hochfahren. Und
ich glaube, die warten gerade alle noch ab, weißt du? Ich glaube, also die sind gerade sehr vorsichtig. Die sind, glaube ich, auch sehr opportunistisch. Die wollen halt ihr Fähnchen in den Wind halten.
Genau.
Und was, glaube ich, der Punkt ist, ist, klar, Donald Trump hat angekündigt, er will jetzt versuchen, irgendwie alles in Bewegung zu setzen und die Wahl anzufechten vor Gericht, vor dies, das und jenes. Aber der Punkt ist ja, inwieweit das überhaupt Sinn macht. Also wenn du jetzt irgendwie sagst, irgendwie, hier die 5000 Ballots in dem und dem Staat, die sind aber illegal, aber du hast in drei anderen Staaten trotzdem verloren, die dann bringt dir das halt auch nichts, so, weißt du?
Und, dann, ja, ja.
Und diese Rechnung werden die Republikaner sehr genau machen, bevor sie sich hinter Trump stellen. Das heißt also, nur wenn er überhaupt irgendeine Aussicht auf Erfolg hat mit irgendwas, würden die sich ihn hinter ihn stellen.
Genau. Das sehe ich ähnlich. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach, wenn er eine Bewegung auf die Beine stellen, die Momentum gewinnt, wenn er das schafft, dass sie sich dann hinter ihn stellen. Also das sind ja verschiedene Faktoren, von denen das abhängig ist. Das sind natürlich so die rein rechtlichen Faktoren. Aber falls das irgendwie schaffen sollte, was ich jetzt natürlich nicht hoffe, dass wir irgendwie in einen Zustand kommen, wo dass halt irgendwie massenhaft Leute auf der Straße sind oder sowas, dann kann ich mir vorstellen, dass die dann auch sagen würden, okay, probieren wir es nochmal.
Ja.
Aber ja, und das ist im Augenblick meine größte Angst, dass das nochmal in Bewegung kommt. Und wenn das nicht in Bewegung kommt, dann ist meine größte Angst, dass er jetzt einfach die nächsten zwei Monate nutzt, um noch möglichst viel Geschirr kaputt zu machen.
Also was noch so ein Pfad wäre, wäre halt tatsächlich sozusagen, dass er jetzt versucht, republikanische Gouverneure unter Druck zu machen, dass die ihre Wahlleute nicht nach den demokratischen Ergebnissen der Wahl schicken, sondern halt irgendwie als Trump-Supporter.
Genau. Das wäre eine Möglichkeit.
Also, aber das gäbe dann richtig Ärger, ne?
Was heißt, es gäbe richtig Ärger? Was heißt denn richtig Ärger geben? Was willst du dann machen?
Die Leute würden alle auf die Straße gehen. Das wäre ein Putsch.
Es wäre ein Putsch, aber Putsche sind schon vorher gelungen. Also das ist, also ich glaube im Augenblick nicht daran. Ja, aber das ist, ich meine, das Militär, das reicht ja, wenn die hinreichend, also die denken, die sind ja auch nicht so, oh, wir müssen jetzt den Rechtsstaat verteidigen, sondern ich meine, die musst du halt vernünftig einbinden in das ganze Ding. Nun glaube ich nicht, dass sich Trump sonderlich gut Freund mit dem Militär gemacht hat in den letzten Jahren.
Zumindest nicht mit der Generalität.
Und naja, ich meine, ist auch gerade dabei, dafür zu kämpfen, dass alle Stimmen der Soldaten, die irgendwo im Ausland eingesetzt sind und darum per Post gewählt haben, für ungültig erklärt werden. Also vielleicht sind auch von denen einige durchaus einige dabei, die sagen, aber ja, das ist also keine Ahnung. Ich weißt du, ich halte es für relativ unwahrscheinlich, muss ich sagen. Also ich halte das für nicht ansatzweise so wahrscheinlich, wie es gerade hochgeblasen wird. Aber ich will es nicht
ausschließen. Was denn jetzt? Also das,
dass er probiert, eine Bewegung aufzubauen. Also dass er irgendwie entweder anfängt, eben Druck aufzubauen auf eben, was du gerade gesagt hast, auf die Gouverneure, oder dass er Leute auf die Straße schickt,
Was mich
oder Leute auf der Straße sammeln kann.
Hm? Was mich dann doch echt auch überrascht ist, wie unvorbereitet er auf diese Sache, auf diese Situation trifft.
Also, das fach nicht auch.
Also, weil ich meine, im Endeffekt hat das jeder vorhergesagt, dass es genau so kommen wird. Ne? Also
es hat auch jeder seine Reaktion genau vorhergesagt.
Genau,
es
hat auch jeder seine Reaktion vorhergesagt. Und trotzdem steht er da wie so ein entrüsteter und weiß gar nicht, was er sagen will. Hier, das ist meine Wahl, geht da weg. Hört auf zu zählen.
Ja,
also es ist nur noch peinlich.
Aber das hatte man doch bei ihm schon öfter mal, dass er irgendwelche großen Töne geschwungen hat und dann schlicht und ergreifend nie was passiert ist. Also ich meine, dieses mit dem Pariser Abkommen, das hast du ja mitgekriegt, oder? Wann die USA ausgetreten sind.
Wann war das denn? Nee.
Vorgestern.
Ach, vorgestern.
Die sind vorgestern
erst aus dem Paris ausgetreten.
Ja.
Warum? Also
ich meine, wann hat er das gemacht?
Ja, so am Anfang der Amtszeit so, ne?
Ja, und jetzt sind sie tatsächlich aufgetreten. Das ist ja Joe Biden, hat das gesagt, ja, heute sind wir jetzt wirklich aufgetreten. In 77 Tagen wird die Biden-Administration wieder eintreten.
Wann ist das denn, warum hat das so lange gedauert?
Ich habe keine Ahnung, weil Trump einfach, weil deren Administration total unorganisiert ist, würde ich mal vermuten. Und weil da gerne viele Dinge, aber das ist ja öfters mal, dass er irgendwelche Dinge ankündigt, die da nie passieren und so und einfach los groß rumpoltert und das kann er halt. Und vielleicht war das ja ihr Plan, dass er dann halt die Wahl für, ja, und wenn das dann passiert, dann gehe ich raus und reklamiere die Wahl für mich. Vielleicht hat er das ja auch wirklich nicht verstanden. Also ich halte das inzwischen auch für durchaus denkbar, dass er einfach, dass er es wirklich nicht verstanden hat einfach.
Naja, ich meine, er muss ja schon in gewisser Hinsicht verstanden haben, weil er hat ja von langer Hand vorbereitet, indem er halt die Mail-in-Ballots als per se fraudulous dargestellt hat. Also das heißt, es ist ja nicht nur von ihm, ist ja nicht nur vorhergesagt worden, sondern er hat das ja auch so hingeleitet, ne? Also er hat das ja vorbereitet.
Das stimmt.
Und aber dass er halt außer seiner Rhetorik sonst nichts vorbereitet hat, also wie zum Beispiel, was könnte denn mal ein guter Legal Case sein, um das vor Gericht zu
bringen? Ja, ja.
Oder keine Ahnung was. Also ich finde, naja.
Vielleicht war ja wirklich einfach ihre Hoffnung, dass er dann, wenn er das sagt, dass er dann einknicken und die Vote stoppen, den Count stoppen.
Ja.
Ich halte das, also.
Ich meine, man muss sagen, es hat ja auch geklappt 2000, ne? Also als damals die in Florida.
Da ging es um Recount, oder?
Genau, da haben sie recountet. Und dann war ja aber auch so ein, sag ich mal, wütender Republikaner-Mob vor dem Büro und dann haben sie da tatsächlich sich einschüchtern lassen, haben tatsächlich aufgehört zu
kommunizieren.
Genau. Und eventuell.
Also das habe ich jetzt auch für durchaus nicht. Das meinte ich mit dem, dass er irgendwie Momentum kriegt. Mhm. Dass irgendwie sowas passiert, dass Leute echt Angst kriegen oder dass halt, also wo ich in den letzten Tagen, wo ich nachts aufgewacht bin mit einer Panikattacke, tatsächlich sowas in der Richtung, das war nach dem Sonntag, war das, glaube ich, wo der Bus angegriffen worden ist von Biden und
ja, das war krass,
in
ne?
Texas.
Ja.
Also das war für die, die das Video nicht gesehen haben, da sind halt irgendwelche Trump-Supporter, ganz, also mit Trump-Fahnen drauf auf ihren Trucks, haben halt den Biden und Harris-Truck in Texas angegriffen, haben probiert, ein Auto, was denen hinterhergefahren ist, einen Mitarbeiter von der Straße abzudrängen und so weiter und so fort. Also wirklich, wirklich, wirklich krass. Und Trump hatte nichts Besseres zu tun, als das zu unterstützen.
Mhm.
Und das war so ein Moment, wo ich wirklich sowas wie so eine Panikattacke hatte. Und so nach dem Motto, okay, die Faschisten kommen einfach wieder. Das ist jetzt
einfach. Das hat wirklich was so von Braunhemden, ne? Das ist so richtig A-Style auf jeden Fall.
Und wo Empathie als Schwäche wieder gilt und so. Und an der Wahlnacht selber, du hattest mich ja noch eingeladen dazu zu so einer Runde, zu so einer Zoom-Runde.
Ja, also kann ich mal ein bisschen davon erzählen. Also ich bin tatsächlich ja mit so in diese Wahl reingegangen, dass ich mich dann nochmal kurz habe breitschlagen lassen von den Demoskopen zu sagen, ja, der Biden, der fährt das mit so großem Abstand locker hier. Als erstes wird erstmal Florida eingenommen und dann ist eh alles klar. Ne? Dann ist eh alles klar. Das hat natürlich keiner so gesagt. Ja. Das ist halt,
ja.
Aber im Endeffekt war ja tatsächlich so das Narrativ, okay, Florida ist einer der ersten, ist der erste
Texas Battle, könnte sein.
Ist der erste Battlestone, ja, Texas kam ja später. Aber ist der erste Battleground State, Florida, und Biden hat da geführt, allerdings nicht, ich glaube, mit 3 Prozentpunkten oder so in den Polls. Mhm. Und im Endeffekt war mein Plan.
Nee, das war mehr. Der hatte zwischendurch mal mehr als 3%. Das war nämlich.
Irgendwann zwischendrin hatte er immer 3, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall war der Abstand nicht ganz so groß wie in anderen Staaten, in anderen Battleground States. Und jedenfalls habe ich mir dann die Wahl auch deswegen angeguckt, weil ich dachte, okay, also wenn Florida halt gecallt wird für Biden, dann sind praktisch alle Pfade abgeschnitten für Trump, da in die Präsidentschaft noch ranzukommen. Also es war im Endeffekt wäre es für Trump dann kaum noch möglich gewesen und so weiter und so fort. Mein Plan war also, ich gucke mir das an bis 2 Uhr und dann wird Florida für Biden gecallt und ich kann ruhig schlafen gehen. So, ja.
Ja.
Und dann war es dann natürlich irgendwie, also das war wirklich interessant. Also Florida war die ganze Zeit über Hälfte-Hälfte, also richtig so 50-50. Fast, keine Ahnung, bis 3 Uhr oder so. Und dann irgendwann setzte sich Trump ab und hat das Ding für sich geholt. Mhm. Und dann habe ich noch abgewartet, was ist mit Texas, ob vielleicht nochmal Texas ein Wunder passiert, was auch so in den Möglichkeiten lag, ne, irgendwie. Und das war natürlich auch nicht der Fall. Und dann dachte ich mir, oh Gott, okay, ich gehe jetzt ins Bett. Das war dann irgendwie um 5 Uhr oder so, bin ich dann ins Bett.
Oh Gott.
Das war kein gutes Ding. Das war kein guter Abend.
das glaube ich. Also bei mir war es so, dass ich habe hier halt gesehen, okay, die Wahlbeteiligung ist hoch und so und alles sieht eigentlich ziemlich gut aus für Biden und so und habe das dann. Und Diana hat gesagt, ich werde um 6 Uhr Nachmittag schalte ich alle Medien aus, ich werde keine Nachrichten mehr gucken, ich werde nichts mehr machen, ich werde mir gar nichts angucken, ich werde ins Bett gehen und am nächsten Morgen gucke ich an, was dabei rausgekommen ist. Und ich habe ihr sehr zu dieser weisen Entscheidung gratuliert. Und habe es ihr nicht nachgemacht, sondern habe eben ein bisschen geguckt und so und habe mir das immer so auf Twitter angeguckt, wie sieht's denn gerade aus und so. Und dann waren so halt so ein paar Indikatoren, hohe Wahlbeteiligung, das war ja schon sehr früh, dass die offensichtlich sehr, sehr, sehr hoch war. Also es war ja schon vor ein paar Tagen zu sehen. Ich meine, wir sind jetzt an einem Punkt, wo einige Staaten schon in Briefwahlbereichen mehr abgegebene Stimmen hatten als bei der gesamten 2016-Wahl, zum Beispiel in Hawaii und sowas. Und dann habe ich noch irgendwie so auf Twitter ein bisschen rumgescrollt und wollte gerade wegmähen und dann habe ich so irgendwie so einen Tweet gesehen, oh, das sind Florida, so die ersten Zahlen, puh, da sollen sich die Demokraten echt mal warm anziehen, so bei die haben gerade echt Probleme bei Latinos. Und ich so, okay, schnell ignorieren und einfach schlafen. Und das hat dann erstaunlich gut geklappt, muss ich sagen. Und es war eine gute Entscheidung im Nachhinein.
Ach Gott. Ich muss auch sagen, also ich habe jetzt dann sozusagen, nachdem ich diese Nacht da irgendwie schon so ein frustrierendes Erlebnis hatte, hatte ich dann auch nicht so ein großes Bedürfnis mehr, noch so total mitzufiebern, sondern ich habe das eher dann auch so halb benommen, lethargisch und irgendwie auch ein bisschen frustriert irgendwie alles mitbekommen und also so am Rande dann einmal nur mitbekommen. Ist man nur nicht ausgezählt, okay, hier muss noch und da noch und so. Und ich dachte, oh Gott, ja. Aber im Endeffekt war ja relativ früh schon klar, dass die Mail-in-Ballots dann doch sehr, sehr stark zu Biden hinging und deswegen haben auch viele Leute im Vorhinein gesagt, Trump scheint jetzt gerade vorne zu sein, aber, wartet mal ab, nach unseren Kalkulationen müsste da eigentlich sozusagen ein spätes Aufholen noch passieren. Und da habe ich mich dann auch ziemlich früh auch drauf verlassen, war dann irgendwie schon, ich rechne schon seit frühen Donnerstag mit Biden relativ fest als Bundeskanzler von Amerika. Und jedenfalls, aber ich war trotzdem nicht befriedigt. Ja, also ich hatte trotzdem so ein komisches, leeres Gefühl. Es war so, und um ehrlich zu sein, ich kann auch immer noch nicht richtig feiern. Also es ist irgendwie so, ich bin so.
Wir haben es Mittwochabend hier so ein bisschen gefeiert. Also wir haben so, ich habe irgendwie Mittwochabend hatte ich ein gutes Gefühl. Das war es, wo es so anfing, dass okay, das wird noch. Das war nicht begründbar wirklich gut, aber das war so, keine Ahnung. Das war einfach, da war es irgendwie absehbar, doch so ein bisschen, dass das schon noch klappen wird und dass das mit den Briefwahlstimmen und so und dass das noch weitergeht. Und ich habe, was für mich so ein krasses, also das war echt ein krasser Abend, der Mittwoch, weil das war auch da, wo dann Biden irgendwie nochmal rausgegangen ist vor die Presse und quasi für sich freundlich die Wahl reklamiert hat, nachdem Trump das ja offensichtlich sehr, sehr dilettantisch gemacht hat.
Er hatte gesagt, we are on track of winning oder sowas hat er gesagt.
Genau. Und er hat das schon deutlicher gemacht. Er hat das schon gesagt, ja klar, wir warten das noch ab, aber eigentlich aber wir sind uns sehr sicher.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass er gesagt hat, we are on track on winning.
Okay, vielleicht hat er das auch gesagt, aber es war schon klar, dass er sagt, so nicht so wie Trump in der Nacht vorher, aber schon so ein Statement abgeben. Und das war wirklich so ein präsidentiales, eine gut geschriebene Rede, vernünftig vorgetragen, unfassbar langweilig das Ganze. Gott, was habe ich das vermisst. das war so ein, und dann habe ich mittendrin abgeschaltet, so, oh Gott, wie langweilig, bye.
Ja, ja.
Und ich habe in dieser Nacht so gut geschlafen wie lange nicht mehr.
Echt, ja?
Das war unfassbar. Das war ich habe dann so eine Müdigkeit in mir gehabt, das war dann wirklich so eine mulmige Müdigkeit und ich habe so lange gut geschlafen in der Nacht und das war so irgendwie war das dann, das wird schon gut gehen, weil ich habe so das Gefühl auch, dass bisher haben wir halt immer nur diesen Trump gehört. Und wir haben immer nur diesen Aufpeitscher gehört. Und plötzlich hat man so eine Gegenstimme. Und man kann sich so ein bisschen überlegen, auf wen von den beiden höre ich jetzt. Und ich glaube, dass ich nicht der Einzige war, der sich gedacht hat, oh Gott, wie sehr habe ich das vermisst. Und ich glaube, dass auch Republikanern irgendwo im tiefsten ihres Innern klar, also den vielen Trump-Wählern klar ist, dass mit Biden jetzt nicht die Welt untergehen wird. Und das ist zumindest meine Hoffnung, dass ich diese Einsicht durchsetzt und dass Biden jetzt das macht, was er kann, nämlich Sleepy Joe sein, wie Trump ihn ja gekümmert hat. Und
genau, das wollte ich gerade sagen. Sleepy Joe is what we want. Ja. Also,
ja.
es gab mal, jemand hat das mal schön gesagt und meinte, in einer Demokratie oder in einer liberalen Demokratie sollte man sich nicht die ganze Zeit mit Politik befassen müssen. Ja, also dieser Terror des Trumpismus, der einen ständig dazu zwingt, immer wieder seine Aufmerksamkeit dahin zu lenken. Also was mich ja auch immer wieder das Gehirn rausbritzelt, ist, wenn ich drüber nachdenke, wie viele Gehirn-CPU-Cycles dieser Mensch auf der Welt verbraucht hat, ja. Da kann man, wie viel Gehirnenergie da einfach ins Nichts verbraten wurde, ja. Das dagegen ist Bitcoin Scheiß. Und also ja. Es ist wirklich, und es ist halt auch genauso sinnlos, ja, wie irgendwelche völlig sinnlosen mathematischen Aufgaben.
Ja.
Es ist genauso sinnlos.
Ja, vielleicht ist ja Trump der Anti-Bitcoin. Sozusagen, je mehr man drüber nachdenkt, je mehr Hirnkapazität man hat, desto mehr denkt man drüber nach und kommt zu keinem Ergebnis.
Ja, ja.
Und das macht ihn vielleicht bei seinen Anhängern so beliebt, weil die größtenteils eher wenig Hirnkapazität haben und bei denen wenig verschwendet wird, wohingegen bei uns deutlich mehr verschwendet wird.
Trump ist das menschgewordene Halteproblem.
Was ist das Halteproblem?
Das Halteproblem ist ja in der Informatik so, dass grundlegende Schwierigkeit, dass du halt nie also du weißt immer nicht, ob ein Problem computable ist, solange du es nicht computed hast. Ja?
Ah, okay. Verstehst du, was ich meine?
Ah. Also du weißt nicht, ob eine Funktion zu einem Ende kommt, bevor sie nicht zum Ende kommt. Also natürlich bei manchen Funktionen kannst du das limitieren, aber
ne,
okay. Irgendwie finde die höchste Primzahl, ja, irgendwie.
Ich dachte, das könnte man mathematisch beweisen, dass es einfach immer noch höhere Primzahlen gibt.
Ja, okay, das stimmt, ja. Aber so in der Art, ja. Also das ist ja dieses ursprüngliche Paper von Turing und Computable Numbers und der Halteproblem.
Okay, wusste ich nicht.
Ja. Siehst du? Ganz spannend. Also im Endeffekt, was Turing ja gemacht hat, das war ja vor der Erfindung des Computers, war ja im Endeffekt er denkt sich ja eine Maschine aus, die er halt rein deskriptiv beschreibt, ja, so ein Ding mit einem Band, das hin und her fahrbar ist und einem Schreiblesekopf, das halt immer Symbole auf dieses Bandpapier schreiben kann und auch wieder löschen kann und editieren kann. Mhm. Und dann schreibt er halt auf, dass es halt sozusagen eine solche Maschine, der man halt ein festes Set an Instruktionen gibt, ist im Endeffekt fähig, jegliches Form von mathematisch lösbares Problem zu lösen. Und er hat das im Endeffekt nur aufgeschrieben, weil eben irgendwann mal ein anderer Mathematiker, nämlich namens Hilbert, mal eben gesagt hat, dass es eben lösbare, also mathematisch lösbare Probleme gibt und mathematisch nicht lösbare Probleme. Aber es eigentlich keine wirkliche Definition davon gibt, wie man die beiden unterscheiden kann. Und was Turing gemacht hat mit diesem Paper, war im Endeffekt zu zeigen, dass mit dieser Turing-Maschine, solange man unendlich Band hat, jedenfalls das war so seine, also im Endeffekt unendlich Speicher, könnte man eben jedes computable Problem damit lösen. Das Problem ist halt, aber wenn das ein nicht computable Problem ist, dann wird diese Maschine halt ewig weiterlaufen.
Ah, okay.
Und das ist das Halteproblem. Also du weißt dann eben nicht, wo die Maschine hält. Und das kannst du halt vorher nicht wissen.
Ah, okay.
Und deswegen...
Den ersten Teil wusste ich, also den ersten Teil mit dem bis zum Halteproblem, den Turing Complete, also Turing mächtig, ist ja immer so das Ding.
Genau, ja.
In der Informatik, also sozusagen dieses damit, das damit Turing mächtig heißt im Endeffekt, da kann man beliebige Programme mitschreiben quasi. Jetzt mal.
Die universelle Maschine, genau, ja.
Genau. Naja, und eben sozusagen, wenn ein Dateiformat Turing mächtig wird, dann heißt das, man hat Probleme. Okay. Ja, das ist, ich meine, das ist halt sowas wie bei XML oder sowas, wo dann plötzlich
dann halt du denkst, hackbar, ne?
Du machst einfach nur eine Textdatei auf, aber in Wirklichkeit führst du halt ein Programm aus, ohne es zu wissen. Und darum gibt es relativ viele Dateiformate, die dann quasi versehentlich Turing-complete sind. Word-Dokumente oder sowas, wo dann irgendwelche Makros drin stehen oder so eine Späße.
Es ist dann ja auch mal so ein Sport, finde ich, so von mal allen möglichen Nerds, irgendwelche Turing-Maschinen in irgendwelchen absurden Dingen herzustellen, wie zum Beispiel in Minecraft haben sie auch eine Turing-Maschine gebaut.
Natürlich. Minecraft ist selbstverständlich Turing-complete. Ja. Das Game of Life, kennst du Game of Life?
Ja, kenne ich auch, ja.
Das sind so diese Blinkerlichter, gehen so kleine Blinkerlichter an und je nachdem, wie viele Nachbarlichter gerade angeht, stirbt das. Game of Life, es gibt Turing-complete. Kannst du mit Programme drin schreiben. Und solche ganzen Sachen. Ach ja, okay.
Ja, aber deswegen, was hatte ich gesagt? Trump ist das Halteproblem.
Ist das menschgewordene Halteproblem. Ja, das ist schon. Und wir sind kurz davor, dass wir lachen können und dass wir wirklich befreit über ihn lachen können, aber ganz sind wir leider noch nicht da. Das ist echt. Das ist echt traurig.
Nee, und was mich, was mich nämlich noch irgendwie krass beschäftigt hat, ist einfach, wie ich das halt sehe, war diese Wahl ja doch irgendwie auch eine Art von Test. Es war zumindest eine Gelegenheit für Amerika zu beweisen, dass Trump ein Unfall war. Hm. Und meines Erachtens haben sie das nicht bewiesen. Im Gegenteil. Also dafür ist es dann doch zu knapp, als dass man davon reden kann, dass Trump ein Unfall war.
Aber wann wäre es denn nicht mehr, wann wäre es denn nicht mehr knapp gewesen? Also wann wäre es denn, wann wäre es denn aus deiner Perspektive also so deutlich gewesen, dass es kein Unfall mehr war?
Ich sag mal so, wenn man relativ, okay, das ist natürlich dann jetzt auch irgendwie, wir wissen ja immer noch gar nicht, wie das Ergebnis aussieht und so weiter.
Eben,
und
eben.
Und manche Leute sagen, ja, es wird dann vielleicht doch nochmal ein später Landslide, ne? Aber ich meine, allein, dass wir jetzt so lange drum bangen mussten, ja, zeigt eigentlich, dass es kein Landslide. Ich weiß auch nicht, ich bin noch verwirrt.
Aber, ja, ich bin auch noch verwirrt. Also wie gesagt, ich glaube,
eventuell liegt alles an diesen Mail-in-Ballots, die an diesen Milliarden von Mail-in-Ballots, die jetzt am Anfang waren, dass das halt sozusagen ein Großteil der demokratischen Wähler halt einfach halt erst sehr spät gezählt wurden.
Ja. Genau, Republikaner sind halt davon abgehalten worden, unter anderem von Trump so zu wählen. Die Demokraten sind auch die eher an glauben, dass oder eher bereit sind zu akzeptieren, dass Corona ein Ding ist und darum eher vermeiden wollten, zu einer Wahl zu gehen. Darum haben sie das gemacht. Wahrscheinlich war es auch historisch so, dass es das demokratische Wähler eher zu Briefwahlen neigen und sowas. Und das war halt eine historische Menge an Briefwahlstimmen auch. Und darum liegt da jetzt halt auch viel rum. Also es gab so einen Tweet von Nawalny, oder ich weiß nicht, ob es tatsächlich ein Tweet war oder nur ein Zitat, und das war so in Richtung so, ja, ich bin Mittwoch aufgewacht und stand noch kein Ergebnis fest. Das ist eine Demokratie, habe ich mir gedacht. Ja. Ist ja auch was Gutes, wenn es nicht schon am selben Abend klar ist. Also ich finde diese deutsche Zuverlässigkeit, dass man eigentlich Punkt 18 Uhr irgendwo die Zahlen kommt, und das war es dann im Wesentlichen ja meistens auch, hat natürlich was, wo der größte Skandal ist, dass manchmal schon jemand um 17:59 und 58 Sekunden die Wahlergebnisse verkündet oder die Prognosen verkündet. Aber das ist in den USA definitiv nicht drin, weil ich meine, das kann halt nicht sein, dass wir alle das Wahlergebnis wissen, sobald Florida die Schotten dicht macht, weil da ist Alaska ja noch nicht mal richtig aufgewacht. Und das bei Wahlen, die über mehrere Zeitzonen gehen, ist das halt so. Ich finde, es ist eigentlich ganz lustig, dadurch, dass die jetzt alle diese Briefwahl gemacht haben, haben sich auch diese Wahlcomputer, die ja in den USA durchaus verbreitet waren, haben plötzlich ganz massiv an Einfluss verloren, weil halt so unfassbar viel über Briefwahl läuft, was halt nicht über Wahlcomputer geht. Und dadurch sind sie jetzt halt nochmal in die Bredouille gekommen, weil vorher waren wahrscheinlich viele von diesen Votes, die sie jetzt auszählen müssen, die haben sie halt mussten dadurch nicht ausgezählt werden, dass sie so wahnsinnig viele Wahlcomputer hatten. Also das ist halt eine doppelte Überlastung des Systems. Zum einen sind so viele Stimmen wie seit über 100 Jahren nicht mehr, und zum zweiten sind auch sehr, 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 sehr viele davon per Briefwahl gekommen.
Und die Briefwahlgeschichten sind wegen so bestimmter Identitäts-Security-Sachen auch noch ziemlich kompliziert auszulesen. Keine Ahnung, die sind irgendwie in bestimmten Umschlägen drin, die da nochmal in Umschlägen drin sind und so ein Kram irgendwie mit Kopie des Personalausweises oder so ein Scheiß.
Personalausweis nicht, weil es kein Personalausweis
gibt. Nee, Personalausweis gibt es ja gar nicht, aber irgendwie, es gibt da irgendwo eine Identifikationsgeschichte, die da auch noch abgeglichen werden muss und so und bla bla bla. Mhm. Also so noch ganz viel Security-Protokoll, und deswegen dauert das auch nochmal extra lange, die Mail-in-Ballots auszuzählen.
Da sind sie jetzt ja noch in einigen Staaten dabei. Ich weiß gar nicht, wie genau das funktioniert, was genau das bedeutet. In
Arizona sind sie noch dabei, ne?
Nicht nur zu zählen, sondern man kann seine Stimme tracken online. Also man kann sehen, ob die angekommen ist korrekt, ob die akzeptiert worden ist. Und wenn die wegen irgendwelcher Formalitäten abgelehnt worden ist, dann kann man offensichtlich in einigen Fällen diese Formalitäten noch nachreichen sozusagen. Und da sind dann die Demokraten plötzlich losgezogen und haben dann angefangen, an Türen zu klopfen und die Leute aufzufordern, hey, guckt mal nach, ob da eure Ballot jetzt gerade wegen irgendwelcher Formalitäten wegen irgendwelcher Formalitäten jetzt nicht gezählt worden ist, und fixt nochmal eure Wahldokumente, falls das geht, und so eine Sachen. Also das ist schon echt krass, was da so an das sind schon aufwendige Systeme. Das ist nicht alles so trivial, wie man sich das vorstellt. Und dadurch, dass es halt noch in jedem Staat anders ist und jeder Staat seine eigenen bekloppten Regeln hat, macht das Ganze natürlich nochmal komplizierter.
Und dann wollen sie natürlich auch noch irgendwie Minderheiten, vor allem ärmere Minderheiten vom Wählen abbringen. Deswegen machen sie es nochmal schlimmer und nochmal komplizierter und nochmal schwieriger.
Zumindest in einigen Staaten, genau.
Ja,
in anderen Staaten legen sie einfach auf nicht so viel Wert, weil die Minderheiten die Demokraten wählen. Ja, klar, das ist natürlich nochmal das eigentliche Ding. Das ist halt diese Manipulation der Wahl, das ist ja kein Versehen, das ist ja kein Fehler, den man, sondern es ist ja, der ist ja bewusst eingebaut worden, dass bestimmte Bevölkerungsschichten vom Wählen abgehalten werden sollen. Aber ich fand das sowieso, ich habe ein ehemaliger Kollege von mir, der ist jetzt bei Microsoft, arbeitet an der GitHub iOS App, ist da der Mobile Lead, und der wohnt in New York und der hat irgendwie auf Twitter gepostet, ja, ich habe gerade für Biden gestimmt, schon vor ein paar Tagen. Hat nur etwas über eine Stunde gedauert. Wo ich auch so denke, so, wow, die Wahl ist noch, also es war nicht am Wahltag. Ich habe noch nie eine Wahl in Deutschland erlebt, wo ich irgendwie länger als eine Viertelstunde im Wahlbüro, im Wahllokal stand. Das ist meistens, man geht hin.
Ja, es ist unfassbar, ne? Es ist wirklich unfassbar. Also auch diese Schlangen, die man da überall auf Twitter gesehen hat,
ja.
Wirklich kilometerweit stehen die Leute da an und ich weiß gar nicht, wie viele Stunden die da anstehen. Das ist unglaublich. Und ich frage mich halt, warum rebellieren die Leute nicht gegen so ein System, das ihnen so viel Geröll in den Weg legt, um wählen zu gehen? Also das ist doch, warum gibt es da nicht irgendwie eine bipartisan Initiative zu sagen, pass mal auf, Leute, wir sind Demokraten, small D Demokraten, und lass uns doch jetzt einfach mal dazu kommen, dass wir einfach mal ein verlässliches und zugängliches Wahlsystem machen. Ich verstehe das nicht.
Tja,
das ist doch die
fragt man sich in sehr vielen Bereichen.
Ja.
Das ist, ich frage mich, ob ich bin der festen Überzeugung, dass Trump nur die Spitze des Eisbergs ist. Das ist jetzt, auch wenn er jetzt abtritt und übermorgen stirbt, das Thema wird nicht durch sein. Das Thema, dass die USA, dass das mit den USA durch ist, also dass die USA ihre besten Zeiten erstmal hinter sich haben.
Also ich glaube, das ist auch
nach wie vor aktuell.
Mehrere Szenarien. Also wir haben jetzt ja erstmal diese Periode, bis Biden überhaupt inauguriert wird. Das ist ja irgendwann am 20. Januar oder so. Mhm. Und bis dahin sind ja noch fast 3 Monate.
Ja.
Und in diesen 3 Monaten ist jetzt dieses orangene Ding immer noch im Weißen Haus.
Ja,
hat immer noch den Schaden anrichten. Hat immer noch den Finger am Atomknopf, ja, und hat absolut keinen Bock zu gehen, aber auch gleichzeitig nichts mehr zu verlieren. Und das ist echt eine ganz schön scary Mischung.
Ja.
Und
ja, ehrlich gesagt mache ich mir darum relativ wenig Sorgen. Also das muss man, wenn man eine positive Sache über Trump sagen kann, dass er keinen Krieg angefangen hat bisher. Und er hätte dazu Gelegenheiten gehabt, wo er definitiv hätte Stimmen gewinnen können, indem man einen Krieg anfängt. Und er hat sich da, und so was man aus seinen Zitaten entnimmt, die jetzt nicht irgendwie so als selber auf die Schulter klopfen rüberkamen, sondern und was man so auch gehört hat, dass dann auch irgendwelche, hier dieser, wie heißt dieser schnurrbärtige Typ, der dann irgendwann mal Außenminister war? Bolton, genau.
Bolton war Sicherheitsberater, aber.
Ja. Sicherheitsberater, ja, der offensichtlich ihn dazu treiben wollte, den Iran anzugreifen und sowas. Oder was ja auch. Und dass das alles bisher nicht passiert ist. Ich kann mir sehr gut vorstellen, ich halte es für den wahrscheinlichsten Ausgang des Ganzen, dass Trump irgendwann aus dem Weißen Haus rausgehen wird. Und, also, oh, und das war's. Wow, okay. Gut, na gut.
Dein Wort in Gottes Ohr. Also,
ja, das halte ich nach wie vor für den wahrscheinlichsten Ausgang. Ich sage nicht, dass es der einzig mögliche ist und natürlich machen mir die anderen Ausgänge mehr Sorgen, aber das halte ich nach wie vor für den
wahrscheinlichsten. Ja, also ich glaube auch nicht, dass er einen Krieg anfangen wird, das glaube ich nicht. Also du hast schon recht, also Trump ist alles mögliche, aber kein Militarist. Und ja, aber was ich mir halt schon vorstellen kann, ist, das finde ich auch so interessant, ne? Das hat man ja irgendwie, ganz, ganz kurzes Interlude, das kam ja dann auch irgendwie raus aus diesem Zitat, wo er halt da auf diesem Soldatenfriedhof stand und sagte, I don't get it. wie kann man nur fürs Land sterben? Das ist doch völliger Bullshit. So irgendwie. Und das könnte einem fast sympathisch sein, ne? Weil er halt irgendwie so, aber das Problem ist natürlich, ne, dass seine Motivation, das zu sagen, ja nicht irgendwie eine Form von, ja, wie soll ich sagen, höhere Erkenntnis oder Pazifismus oder irgendeine Überlegung ist, sondern rein aus seinem völlig narzisstischen, egomanischen Denken heraus, das natürlich überhaupt keine Logik hat, irgendwie irgendwas
genau.
für jemand anders zu tun als für sich selbst. Also,
andere in den Krieg schicken, ja, logisch, aber selber in den Krieg gehen, ich bin doch nicht bescheuert.
Genau. Also Idioten verheizen, klar, das kann ich auch, ne? Aber, aber hey, so irgendwie, what the fuck? Ich gehe da in den Krieg und sterbe dafür. Für was? Kriege ich mal Geld dafür? Mhm. Das bisschen Geld, was? Und der Punkt ist halt, das ist halt das, im Endeffekt ist das, was Trump davon abgehalten hat, full fascist zu gehen, ja, voll auf Faschismus zu gehen. Das, was Trump sozusagen zu einem, den Unterschied machte zu einem Nicht-Faschisten, war nicht seine Fähigkeiten und seine Vorzüge, sondern seine Fehler. Er ist zu egoistisch und zu selbstzentriert, um dieses kollektive Moment des Faschismus für sich nutzen zu können oder verstehen zu können überhaupt.
Ja.
Das ist krass.
Ja,
Also im Endeffekt, du bräuchtest einen weniger schlimmen Menschen, um echten Faschismus zu machen als Trump.
Na, oder einen Menschen, der dabei schlauer ist.
Ja, wobei Trump ja nie, also ich unterstelle mir nicht, dass er einen Plan hatte, irgendwie Faschismus. Er hat, glaube ich, so autokratische Intuition, ne?
Er hat den Instinkt, aber er hat nicht die.
Er hatte nie den Willen und er hat auch nie das Konzept dafür. Also.
Genau.
Ja, und nicht die Disziplin und nicht die und eben nicht die. Ja, alles Mögliche nicht. Also ihm fehlte halt einiges. Und das ist krass, also Trump ist auf so vielen Ebenen schlecht, dass es nicht mal zum Faschisten reicht.
obwohl er eigentlich einige der wesentlichen Merkmale sehr, sehr gut mitbringt.
Ja, klar, aber dann doch irgendwie ganz entscheidende nicht. Mhm. Oh,
ich klopfe mal hier auf Holz, dass es auch wirklich dabei bleibt.
Ja, ich hatte letztens irgendwann so ein Podcast, ich glaube, es war The Daily, glaube ich, über Donald Trump Jr. gehört. Und das fand ich sehr scary, weil einerseits haben sie natürlich diese interessante und komplizierte Vater-Sohn-Beziehung mit einmal beleuchtet. Mhm. Donald Trump Jr. war ja erstmal so voll der Trottel, ne, irgendwie, und Donald Trump fand den ja auch irgendwie doof immer. Und
dann kam Eric und dann, naja, okay, offensichtlich wird es nicht mehr besser.
Genau. Ja, ich glaube, so war es, genau. Und also seine damalige Frau, das war ja mit der früheren Frau, mit der Donald Jr. gekriegt hat, er war ja dagegen, ihn Donald Jr. zu nennen, ne, weil.
Ah, okay. Wusste ich nicht.
What if he's a loser? War so sein Einwand. Also, das könnte ja sein Narzissmus. Und genauso ist dann halt eingetreten. Also, er hat ihn immer für einen Loser gehalten. Und, fand ihn auch ganz schlimm. Und er hat ja auch ganz viel Scheiße gebaut, ne? Also, in der Trump-Campaign war es ja Donald Jr., der halt dieses Trump Tower Meeting mit dieser russischen Anwältin da lanciert hatte, das dann halt ihm so ins Gesicht geblasen ist und so weiter und so fort. Und im Endeffekt hat Donald Trump dann ja auch schon in Interviews dazu immer gesagt hat, oder beziehungsweise auch seine Aides sagen lassen, ja, der Donald Jr., der ist halt, naja, das ist halt nicht so die hellste Kerze bei uns. Das hat er halt echt so gesagt, ne? Also hat so seinen eigenen Sohn halt irgendwie als total dumm und unfähig halt dargestellt. Und ja, jedenfalls hat haben sie dann Donald Jr. halt losgeschickt und gesagt, hier, redet mit ihm, er hat das alles gemacht und er ist schuld. Und dann ist halt Donald Jr. halt überall durch die Talkshows und so oder Fernsehsender getingelt und hat halt sich verteidigt mit dieser Sache, und da hat er irgendwie so seine Stimme gefunden. Das war jedenfalls das Narrativ, das der Podcast gemacht hat. Da hat er dann tatsächlich, ist er so auf Offensive geschaltet und hat halt irgendwie nicht sich entschuldigt, sondern gesagt so, ja, das ist doch alles okay und so weiter und so fort. Und das hat dann auch Donald Trump so ein bisschen gefallen. Und da war dann plötzlich wieder sozusagen wieder im Orbit. Also das ist ja so die Sache auch so. Ivanka war ja ganz lange so die Vorzeigetochter, ne, irgendwie, die ja eingeweiht ist, und die Söhne waren so ein bisschen abgemeldet, die sollten ja irgendwie aufs Trump-Empire aufpassen, während er da Präsident spielt. Und jedenfalls, was dann der Fall war, war halt, dass Donald Trump dann echt so langsam nach und nach immer mehr auch zu seinem eigenen Star wurde, ne, und immer mehr von den Trumpisten, also von den ganzen MAGA-Heads, dann ihn auch total geil fanden. Und er hat dann auch eigene Rallies gemacht und eigene Conventions, und er hat jetzt dann eine, und vor allem durch Social Media hat er dann halt ja auch eine ganze riesen Followerschaft angezogen und ist jetzt voll der Social Media-Star, noch krasser fast als sein Vater. Und halt auch super vernetzt in diese ganzen Alt-Right-Geschichte, und er hatte dann ja auch irgendwie, keine Ahnung, sich da, ich glaube, gab es auch diesen DM-Wechsel noch mit Julian Assange, ne? Naja, jedenfalls, Donald Jr. Ist jedenfalls jetzt mittlerweile ein richtiger Star, und die Einschätzung von The Daily war, dass er die Instinkte seines Vaters hat, aber disziplinierter ist und strategischer agiert als sein Vater. Und das ist etwas, wo ich echt schlucken musste, ne? Weil du hast halt einerseits, hast du halt wirklich so den Sohn und damit halt natürlich den legitimen Bannerträger der Dynastie, ja, der natürlich dann sozusagen wie Faust aufs Auge auf diesen bestehenden Trumpismus draufpassen würde als neuer Leader. Und dann hast du auch noch jemanden, der charismatisch und entsprechende Instinkte mitbringt, aber auch Strategie und Disziplin mit an den Tisch bringt. Und dann hast du wirklich alle Zutaten bereit für einen guten Faschismus.
Ja. Guten Faschismus.
Also funktionierenden
Faschismus. Erfolgreichen.
Also das wäre ein Pfad. Ne? Ja, andere Leute sagen jetzt zum Beispiel, dass Tucker Carlson eventuell sozusagen der neue Trumpist wird, oder andere Leute, Tom Cotton, hier solche Leute.
Ja, da wird es jetzt sicherlich einige geben, die sich da erstmal die sich darauf Hoffnung machen.
Ja. Gibt es übrigens einen schönen Text in The Atlantic von Zeynep Tufekci dazu. Ja. Vielleicht wird der nächste Trump ja auch Q. Q persönlich. Q persönlich.
Ah, ja, bestimmt. Das glaube ich sofort.
Endlich lässt er die Maske fallen, tritt an die Öffentlichkeit und sagt, es reicht. Ich habe ganz lange auf Donald Trump gehofft, aber leider hat er versagt. Jetzt muss ich das selber machen.
Ja, wie erklärt Q jetzt gerade eigentlich den? Das würde mich mal interessieren.
Das ist doch alles Teil des Plans.
Das ist Teil des Plans, dass er die Wahl verliert.
Das ist doch alles Teil des Plans, damit er viel besser jetzt im Untergrund, ja, viel besser jetzt
Ja, endlich ist er mal in der richtigen Position dafür und nicht mehr Präsident der Vereinigten Staaten.
Ja.
aber es ist so klar, dass Q das irgendwie überleben wird, oder? Das steht komplett außer Frage.
Ja, klar, nö, das ist ja auch, das war ja auch nur so assoziativ mit dem Trumpismus verwurzelt.
Was?
Trump war nicht notwendig, ist nicht notwendig für Q.
Aber das war doch schon immer so, dass Trump derjenige ist, der gerade dabei ist, die Kinder aus irgendwelchen unterirdischen Gängen zu befreien, während
Ja, aber das ist ja doch auch austauschbar. Also wäre es nicht austauschbar?
Ja, wahrscheinlich, genau, da wird er wahrscheinlich ausgetauscht werden jetzt gegen irgendjemand anderen. Aber ich bin mal gespannt, was das, naja, wir werden sehen, was das alles bedeutet. Es bringt auch nicht, sich darüber Gedanken zu machen, weil es wird einfach noch dämlicher kommen, als man es sich vorstellen kann. Und ja, dann hat man eh nichts gewonnen, außer wieder Hirn-CPU im galaktischen Maßstab verschwendet.
Ja, und ich frage mich auch, ob das überhaupt noch Sinn macht. Also ich würde am liebsten alles noch ignorieren, ehrlich gesagt. Ich würde gerne die Uhr einfach ignorieren. Ich würde gerne
Schluss machen. Du willst mit den USA Schluss machen?
Ja, ich würde gerne Schluss machen. Ich würde einfach sagen, du, das passt einfach nicht mehr zwischen uns. Das ist einfach, wir hatten eine gute Zeit, aber du hast dich so krass verändert. Ja, guck dich an.
Ach, ich weiß nicht. Ich bin ja, ich mag das Land ja auf seine bekloppte Art und ich find's, und ich meine, es war, ich habe jetzt neulich darüber nachgedacht, jetzt besteht die Chance, dass am 21. Januar der zweite Tag ist, an dem ich eine Green Card besitze und Trump nicht Präsident ist. Weil meine Green Card habe ich bekommen am Tag, bevor Trump Präsident geworden ist. Am Tag vor der Inauguration. 2016. Und wir haben sie immer noch nicht zurückgegeben. Wir wollen ja eigentlich schon seit Ewigkeiten zurückgeben.
Warum willst du
aber ich nehme ab, weil wir sie zu nichts brauchen und das uns im Leben hier eigentlich durchaus ein paar Nachteile bereitet.
Wieso?
Unter anderem zum Beispiel, ich kann bei sehr vielen Banken einfach kein Bankkonto aufmachen. Weil wenn du ein Bankkonto aufmachst, dann fragen die dich, bist du Permanent Resident der USA? Und wenn du das wahrheitsgemäß mit Ja anklickst, dann sagt die App, tut uns furchtbar leid, ich kann mal leider nicht als Kunden nehmen. Weil der Hintergrund ist der, als Permanent Resident der USA bin ich halt in den USA steuerpflichtig. Und das heißt, dass die Banken im Zweifelsfall mein Kontostand an die IRS in den USA weiterleiten müssen, damit ich halt da meine Steuern zahlen kann, ordnungsgemäß. Und die meisten Banken haben darauf einfach keinen Bock und sagen dann, okay, dann halte ich halt nicht als Kunden, fertig.
Ach, krass.
Und also das ist jetzt, ja, das ist tatsächlich der Hauptgrund. Ansonsten, also wir würden die eigentlich eh verlieren. Also eigentlich, sobald man nicht mehr, ich weiß nicht, wie das dann in der Praxis läuft, aber man hat die Green Card, also die ist halt gedacht dafür, dass man auch in dem Land wohnt, das ist der Zweck. Und in dem Moment, in dem man nicht mehr in dem Land wohnt, muss man die halt eigentlich abgeben. Und wir haben damals, um die zu behalten, haben wir gesagt, also man kann da halt eine Ausnahmegenehmigung haben, dass man sagt, okay, man geht temporär wieder zurück, also für ein paar Jahre. Und dann muss man einen Grund angeben. Und das haben wir damals gemacht. Und die 2 Jahre sind jetzt eigentlich auch rum, bald. Und ich weiß nicht, ob das dann ist. Also ich kann mir bei der amerikanischen Bürokratie kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass dann irgendjemand uns einen Brief schreibt und sagt, schicken Sie mal bitte Ihre Green Card zurück, die ist ja abgelaufen. Sondern im Zweifelsfall wird das einfach so sein, dass wenn ich das nächste Mal probiere, mit der Green Card in die USA einzureisen, irgendjemand sagt, da steht ja was Merkwürdiges im Computer, kommen Sie mal mit. Und da ich sie dann quasi eh nicht mehr in ihrer gedachten Form nutzen kann, sondern im Zweifelsfall massive rechtliche Probleme möglicherweise kriegen kann, würde ich sie eh nicht mehr so nutzen, wie sie gedacht ist, und dann kann ich sie auch gleich zurückgeben.
Ja.
Auch wenn mir das irgendwo im Herzen wehtut. Weil ich vermisse Kalifornien doch nach wie vor sehr. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier erwähnt habe, aber es ist so.
Ja.
Und auf jeden Fall, wenn diese ganze Corona-Kacke vorbei ist, muss ich unbedingt mal wieder hin.
Ich vermisse die USA auch. Ach man, ey, scheiße, warum ist das denn alles so scheiße da? Warum sind da so viele Vollidioten? Das ist doch unglaublich. Weißt du, das geht mir auch so überhaupt nicht in den Kopf, weißt du, so. Ich meine, 2016, ja, irgendwie, guck mal, da ist ein lustiger Clown, der erzählt lustige Sachen. Ha, ich kann über den lachen, den wähle ich. So, okay, I get it, ja. Aber,
no, I don't get it.
Ja, okay. aber nach vier Jahren dieser Scheiße, diesem Terror, dieser Dummheit, diesen 240.000 Toten, Covid-Toten, dieser völlige durchgeknallte Typ. Ah, wie kann man ihn da denn noch irgendwie auch nur, also, und dann noch jemand, von dem schon vorher klar wird, dass er einer peaceful transition of power nicht beiwohnen will. Wie kann man denn, also ich meine, das ist doch, wie kann man da nur überhaupt an den Gedanken kommen, so jemanden zu wählen? Also ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht.
Weil es Leute gibt, die das sehr geil finden. Ja. Ich meine, es gibt einfach, und ich glaube keine Sekunde lang, dass das hier anders wäre. Also ich kann mir vorstellen, dass in Deutschland, dass du halt deine eigene Partei gründen musst, weil halt in irgendeiner CDU oder SPD oder sowas würde so jemand, also das ist halt was nur in den USA möglich ist und auch da nicht beliebig, dass du halt da außerhalb der Parteistrukturen überhaupt so reinkommen kannst. Also das ist ja, Trump war ja quasi nie wirklich Republikaner. Und bis das dann halt ihr Präsident wurde direkt. Und das wäre halt in Deutschland nicht möglich. Da kannst du halt nicht SPD-Kanzlerkandidat werden, ohne vorher 40 Jahre lang Parteisoldat und General und weiß der Teufel was gewesen zu sein. Und musst dich halt auf diese Art qualifizieren. Ich glaube, aber wenn du deine eigene Partei, also so die reine Bevölkerung, ich weiß nicht, ob das hier so anders aussehen würde als da, wenn hier ein Trump antreten würde. Und ich finde das auch so, wenn ich so Leute darüber, also sind ja durchaus, man kriegt ja auch so mit, wie Leute hier reagieren und über Trump berichten, wenn Merz dann sagt, ach ja, den Trump, den würde ich schon empfangen und sowas. Und oder eben hier, also so wie auch hier so eher die ja durchaus positiven Bekundungen durchaus in der Presse und sowas sind. Das sind ja, es ist ja nicht so eine komplette Panikreaktion, sondern viele finden das ja auch sehr unterhaltsam. Wie er da das Establishment aufmischt, ja, genau. Und
ja.
Also das ich glaube, dass einfach sehr, sehr viele Leute und auch dieser Opportunismus, der da bei den Republikanern herrscht, also ich müsste Rassist sein, um zu sagen, das kann nur in Amerika passieren. Und ich glaube, das ist, hier sind vielleicht ja, ein paar andere.
It happened here, ne? Also muss man schon
sagen. Ja, das sowieso. Ja. Also das sowieso. Und bisher, und ich hoffe, das bleibt dabei, und ich gehe davon aus, dass es dabei bleibt, ist Trump nicht nahe dran an Hitler.
Ja.
Das ist die Schlimmheit.
Ja, ich würde auch eher sagen, dass er so eine Vorbereitung dafür ist.
Das will ich nicht ausschließen.
Also wir müssen jetzt einfach mal, also es gibt einfach die Tatsache, dass wir ungefähr ein Drittel der Bevölkerung in den USA haben, die jetzt momentan so in ihrer eigenen Welt, in ihrer eigenen ideologischen Welt gefangen sind, die, sag ich mal, absolut, wie soll ich sagen, empfänglich sind für jeglichen Bullshit, der halt nur entsprechend radikal und dumm genug vorgetragen werden muss.
Ein Drittel? Ich glaube, du meinst zwei Drittel.
Zwei Drittel? Nein, ein Drittel.
Ich meinte jetzt so wie ein Geisterfahrer? Tausende!
Ach so, okay. Also wir haben diese Leute und die sind wirklich, die kannst du auch nicht mehr einfangen, so mit der Realität und mit Fakten und irgendwie rationalem Diskurs oder sowas. Die sind halt in dieser Welt und jetzt erleben sie gerade den Downfall von ihrem großen Führer. Aber das wird dann vielleicht dazu führen, dass sie sich von ihm abwenden, aber sie werden trotzdem noch weiterhin eben empfänglich sein. Und hatten wir ja gerade schon drüber geredet. Also es wird sich, es werden sich jetzt die Kandidaten, es wird so eine Art Vorwahlkampf des neuen Trumpismus geben, ja. Wo jetzt sozusagen die einzelnen Contender versuchen, sich an die Spitze der Bewegung zu setzen. Ich habe letztens interessanterweise, wenn man sich so ein bisschen so mit der Frühnazi-Zeit beschäftigt, ich habe jetzt gerade über den oh Gott, wie hieß er denn nochmal, der SA-Führer, der dann ermordet wurde?
Keine Ahnung. Kapp-Putsch? Nee. Egal, erzähl erstmal einfach weiter. Du wirst schon drauf kommen. Du meinst in dieser langen Nacht der Messer?
Genau. Wie heißt denn der nochmal?
Kannst du einfach googeln, lange nach der, ich google nach lange Nacht der Messer und dann sage ich es dir. Du,
Ernst Rühm, genau. Ja, mit Ernst Rühm habe ich. Und das Interessante war, muss ja sehen, also Ernst Rühm und Hitler kannten sich halt schon sehr, sehr lange, ne? Also schon so aus München und schon als da diese, als sie da diesen Putschversuch gemacht haben, waren die schon befreundet, war halt einer der wenigen Dudes-Freunde von Hitler und so. Und aber im Endeffekt hat Röhm immer auf Hitler niedergeblickt, ja, weil Röhm war halt, der war halt dekorierter Soldat. Ich weiß nicht, hatte glaube ich irgendwie sogar eine relativ hohe Stellung in der Reichswehr im Ersten Weltkrieg und Hitler war ja nur, keine Ahnung, ich glaube so einfacher Soldat oder sowas und dementsprechend hat Ernst Röhm Hitler nie so richtig ernst genommen. Und in Ernst Röhms Idee sollte die NSDAP eben nur der politische Arm im Endeffekt der Sturmabteilung sein. Also er hatte immer gedacht, dass sozusagen das ein militaristisches Ding wird, ja, wo halt der politische Arm eigentlich nur so ein notwendiges Beiwerk ist, weil man ja auch irgendwie ein bisschen Politik machen muss, ne? Aber Politik und Politiker hat er halt eigentlich verachtet. Mhm. Und im Endeffekt hat er Hitler dann sozusagen als so den hat er das dann zugelassen, dass er dann sozusagen so den politischen Arm dann halt führt und wollte dann aber eigentlich sozusagen Hitler also als politische Marionette für sich haben. Und das ist irgendwie total abgefallen, wenn man sich das heute aus der heutigen Perspektive so vorstellt, ne? Aber im Endeffekt gab es da sozusagen so eine Heterogenität in dieser Bewegung und unterschiedliche Leute, die konkurriert haben um verschiedene ideologische oder strukturelle Konzepte, wie sie sich ihren Faschismus so vorgestellt haben, ja. Und eben Ernst Röhms Vorstellung des Faschismus war eine andere als die von Hitler. Und ja. Die Spannung war dann halt entsprechend groß. Also Hitler wollte wiederum, dass die SA halt sozusagen der Partei untersteht, ja. Also dass halt die NSDAP mehr oder weniger weisungsbefugt ist für die SA. Im Endeffekt war das dann auch sozusagen dieser wesentliche Konflikt zwischen Hitler und Röhm, der dann eben dazu geführt hat, zu der Nacht der langen Messer, wo sie dann halt die ganze SA halt Führung da abgeschlachtet haben in einer Nacht. Also im Endeffekt war es halt wirklich ein richtiges Konkurrenzding auf Augenhöhe eigentlich.
Ja, klar. Ja, also ich finde das immer so ein bisschen so, also so, dass jetzt, also klar, auf der einen Seite sehe ich es auch, so dass das, Trump hat jetzt halt Strukturen geschaffen und es gibt jetzt bestimmte Dinge, die sind schon mal ein bisschen eingeschleift sozusagen. Da hat man schon mal, da sind ein paar Leute, sind jetzt schon mal über ein paar Brücken gegangen, die, also dass es ihnen beim nächsten Mal, wenn da wieder jemand drüber gehen will oder wenn sie wieder jemand drüber schickt, ihnen nicht so schwer fallen wird, da drüber zu gehen. Ich bin mir aber ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob nicht vor Trump die Gefahr, dass ein Faschist kommt, an die Macht kommt, genauso hoch war wie nach Trump. Also ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwie was in die Wege geleitet worden ist, was es vorher nicht gab. Oder jedenfalls wahnsinnig viel. Und Don Jr. muss es jetzt auch erstmal schaffen, dann Präsidentschaftskandidat zu werden und sowas. Und also die innerparteilichen Gegner von Trump haben ja auch dazu gelernt und wüssten vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen besser, wie sie ihn, weil es ist ja nicht so, dass die da geil drauf waren, jetzt die ganze Zeit das unter Trump so auszuhalten. Also es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie Ted Cruz sagt, ja, das war gut, dass Trump anstelle von mir Präsident geworden ist oder Jeb Bush oder sowas. Sondern es ist ja, die haben sich halt nur damit arrangiert. Und das hieß ja nicht, dass ein Don Jr. nicht beim nächsten Mal dann, wenn er probiert anzutreten, einfach Konkurrenten hat und vielleicht einfach auch nur mit sehr viel Pech dasteht. Weil bei Trump war das ja durchaus auch einiges an Glück da, was dass er so das Feld so abgeräumt hat.
Ja, das ist echt so der abgefahrene Kram, ne? Also deswegen habe ich ja auch irgendwie diese Chance immer gesehen, dass 2016 einfach ein Unfall war, ne? Und ich meine, es gab natürlich auch ganz viele Sachen, die darauf hindeuten. Also sage ich mal, erstens, dass Trump selber überhaupt nie geplant hatte, irgendwie Präsident zu werden.
Ja, ja.
Dann, dass dann halt solche Sachen wie der Comey-Letter und diese ganze E-Mails-Geschichte dabei Clinton, was, da ist auch einfach, da ist halt viel Scheiße gelaufen und auch haben viele Leute viele Fehler gemacht. Aber es ist halt auch einfach echt viel Zufall dabei gewesen. Es ist einfach, also dass halt irgendwie drei unterschiedliche Dinge mit Hillary Clintons E-Mails waren, die natürlich in den Köpfen der meisten Menschen zu, bei der Clinton ist ständig was mit ihren E-Mails. So, mhm. Irgendwie dann zu einem Hauptnarrativ zusammengeschmolzen sind. Und also das, keine Ahnung, und dann die Russen, die dann da sich involviert haben. Und ja gut, Cambridge Analytica, diese ganzen Quatsch, aber braucht man ja auch nicht glauben. Aber zumindest gab es halt ganz, ganz viele Dinge, die halt irgendwie neu und irgendwie anders waren und irgendwie ein Zufall waren, wo man irgendwie sagen hätte können, puh, ja, also da ist halt echt viel Scheiße zusammengekommen und dann ist halt Trump passiert, ne? Ja, und das ist halt... ja, also das ist halt die
meine Aber andererseits, ganz im Ernst, also ich will jetzt diesen, also zum einen, das hat Biden jetzt irgendwie in seiner Rede da gesagt, das ist jetzt wohl das dritte Mal in der Geschichte der USA, dass ein Präsident vor seiner zweiten Amtszeit abgewählt worden ist.
Mhm.
Also das ist jetzt...
Junior war ja schon abgewählt worden.
Genau, und ich glaube Jimmy Carter. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich...
Jimmy Carter auch,
ob das die einzigen, also ob das jetzt, ob es das vorher wirklich noch nie gab. So, das ist dann, was definitiv, ich meine, Trump hat einfach Wahlkampf gemacht, während Joe Biden die meiste Zeit ja in Anführungsstrichen im Keller rumgesessen hat und beim, was den Wahlkampf anging,
das ist aber ein Trump-Narrativ,
behindert waren. Naja, aber es war halt, ich meine, dass Trump jetzt bis zum letzten Tag irgendwelche Rallyes gefahren hat und so, wo zehntausende Menschen da waren und Biden das einfach nicht gemacht hat, ist einfach ein Fakt.
Ja.
Ich muss die auch Republikaner sagen, haben Tür zu Tür Wahlkampf gemacht. Die sind von Door to Door rumgelaufen. Da sind die Republikaner sowieso schon immer besser organisiert. Aber das war halt was bei den Demokraten dieses Jahr wegen Corona massiv gedämpft war. Und es wird wahrscheinlich der höchste Abstand oder fast, also hier mit 6-7 Millionen, also mit vielen Millionen Stimmen Vorsprung ins Ziel gehen. Und das ist schon, also ja, also ich, dass das gerade so eine Zitterpartie ist, liegt einzig und allein daran, dass dieses dämliche Electoral College halt existiert. Und wenn das halt nicht da wäre, dann wäre diese Sache gerade, also dann wäre Trump zum ersten nie Präsident geworden. Und zum zweiten wäre das jetzt gerade sehr, sehr klar, wer gewonnen hat. Und vielleicht hätte es sogar schon gereicht, wenn die Mail-in-Ballots in den ganzen Swing States früher ausgezählt worden wären, was die Republikaner verhindert haben. Hm. Also gab es ja in einigen Staaten, gab es ja durchaus Gesetzesentwürfe, um die halt zu sagen, dass man halt schon früher anfängt, die auszuzählen, was dann meistens von den Republikanern verhindert worden ist. Wahrscheinlich genau um diesen Eindruck, der jetzt gerade, diese Situation, die jetzt gerade da ist, herzustellen.
In einigen Staaten wurden sie ja auch früher ausgezählt.
Genau, das sind halt Gesetz und da ist dann halt, das sind dann halt irgendwie Staaten gewesen, über die wir gar nicht geredet haben. Muss man einfach, ja, okay, der hat er gewonnen. Wobei bisher gab es ja noch nicht so wahnsinnig viele Staaten, die tatsächlich gekippt sind. Also das sind, aber es ist natürlich sind die Staaten, die kippen, die bei denen es am Ende am spannendsten ist, weil bei einem, ein Staat wird nicht von einem glasklaren Fall zu einem anderen oder von einem knappen Fall zu deutlich in die andere Richtung, sondern es wird vorher knapp gewesen sein und nachher wird es knapp sein. Und dementsprechend sind das dann die Staaten, die jetzt noch teilweise offen sind, die nachher hoffentlich dann noch in großen Teilen zu Biden kippen werden. Aber also ich will das jetzt, also ich hätte mir da auch was deutlich deutlicheres gewünscht, aber das ist, so knapp war es dann im Endeffekt doch nicht. Und man muss halt immer im Hinterkopf behalten, dass ein Großteil, also diese Wahlbehinderung, die Republikaner machen in vielen Staaten, ich nehme an, die zeigt auch ihre Wirkung. Wie viele Leute haben an einem Dienstag Zeit, sich 8 Stunden irgendwo in eine Schlange zu stellen bei Wind und Wetter? Wie viele Leute haben überhaupt die Möglichkeit dazu, weil sie nicht, weil sie es erlauben können, sich Urlaub zu machen. Es gibt halt gerade bei den Leuten, die Demokraten wählen würden, sind sehr, sehr viele Arme dabei. Also hast du dann schon mal deutlich weniger Leute. Also ich glaube, dass die USA, wenn sie ein besseres Parteiensystem hätten, ein deutlich progressiveres Land wäre. Weil ich weiß nicht, hast du an dem Abend, also es ging an dem Abend, als die Wahl war, ging so ein paar, hat Fox News offensichtlich, haben sie mit ihren Umfragen noch ein paar Umfragen mitgemacht, so wie, was halten sie von dem und dem Thema?
Ja,
wo rauskam, wie progressiv die Amerikaner in vielen, vielen Fällen
sind. Vor allem die Fox News Gucker, ne?
Also, es waren ja nicht die Fox News Zuschauer und es war eine durch von Fox News durchgeführte Umfrage. Es war also keine
es war nicht
der von Fox News Zuschauern.
Nee,
das also die Fox News ist ja durchaus eine ernstzunehmende macht ja ernstzunehmende Umfragen. In Oregon sind gerade harte Drogen weitgehend legalisiert worden beziehungsweise weitgehend straffrei gemacht worden. Du kannst Heroin besitzen jetzt in Oregon und kriegst eine relativ überschaubare Geldstrafe dafür.
Ach, dann würde ich das da ziehen.
und also das sind
was ist so auf Heroin, wäre es mir dann auch egal, wer Präsident ist. Das ist einfach dann auch scheißegal.
In New Jersey ist Marihuana legalisiert worden und sowas, was in Deutschland nach wie vor nicht der Fall ist. Also es ist ja nicht so, dass dieses Land durch und durch rückständig wäre, auch bei Staaten, wo man es jetzt nicht unbedingt so erwartet, sondern es ist ja Die haben einfach ein System, was dafür gemacht worden ist, also sie haben zum einen haben sie sowieso nur zwei Parteien, von denen die eine einfach Idioten sind und die andere sind zu dämlich gewählt zu werden und müssen sich halt auch nicht genug anstrengen. Und darüber hinaus hast du halt niemanden. Und wenn du probierst, eine neue Partei zu gründen, wirst du quasi als Nestbeschmutzer rausgeschmissen. Weil ich meine, es ist ja absurd, dass in den USA keine grüne Partei entstehen kann. Und weil die halt dann sowieso bei den Wahlen immer untergehen und dann jeder dann nach der Wahl, wenn die nicht gewonnen worden ist, dann wieder auf sie eindrescht, wie das denn sein konnte, dass man für diese Partei stimmt. Und also die haben halt einfach ein sehr kaputtes Wahlsystem. Ich glaube, das mehr als alles andere. Warum die USA so unfassbar konservativ sind und sowas.
Ja. Das ist auf jeden Fall echt schlimm. Dieses Electoral College, also ich habe letztens gehört, in den 60er Jahren wollten sie es schon mal abschaffen. Aber irgendwie hat das.
Ist auch gar nicht so weit davon entfernt zu fallen.
Nee, es ist sehr, sehr kompliziert, weil du, weil Verfassungsänderungen einfach wahnsinnig kompliziert sind
in den USA. Nicht. Du brauchst keine Verfassungsänderung.
Ja, es gibt diese Idee, das halt auf Staatenebene zu machen.
Genau.
Da gibt es ja so ein Pledge, aber da musst du dann halt erstmal alle Staaten unter einen Hut kriegen, dass die da alle mitziehen.
Naja, was die halt haben, ich weiß nicht, wie viele sind, es gibt halt, was existiert, ist halt so ein Deadlock, so ein Killswitch. Es gibt die Idee, dass Staaten ein Gesetz in ihren Gesetzen drinnen stehen haben, so, wir machen das, wenn genug andere Staaten mitmachen.
Genau.
Und da steht halt dann irgendein Threshold drinnen. Und der liegt irgendwie bei 40 Staaten oder irgendwie sowas, die mitmachen müssen, damit das Ganze nachher funktioniert. Ich weiß, es geht genau in Zahlen nicht.
Das ist halt viel.
Das
ist halt viel.
Ja, aber da fehlen nicht mehr allzu viele.
Echt, ja?
Das sind irgendwie, das ist natürlich, das wird, ich meine, der erste Staat, der das macht, da ist das, ja, oh Gott, mir doch egal, ob da jetzt, haha, wenn 39, da müssen noch 39 andere, klar, oh, meinetwegen, da hänge ich ja nichts dran, okay, irgendwann geht dieses Gesetz halt mal durch und dann steht das halt irgendwo. Und je näher man an die Grenze rankommt, desto schwerer wird es natürlich dafür, neue Staaten zu gewinnen, logisch, weil es plötzlich da tatsächlich droht, Konsequenzen zu haben. Aber die sind nicht so weit weg davon. Das ist alles nicht so ausgeschlossen, wie man sich das, wie es erscheinen mag. Ja, das auf Verfassungsebene zu ändern, das wird fast unmöglich sein. Gar keine Frage. Weil ja auch, muss man ja auch sagen, beide Parteien profitieren ja davon gerade. Also ich meine, es ist ja, in der Hälfte der Fälle gewinnst du, in der anderen Hälfte verlierst du. Ist eigentlich gar nicht so schlecht, ist ein schlechter Deal.
Naja, also die Demokraten haben zumindest in den letzten 10 Jahren sehr darunter gelitten. Ich kann mir nicht vorstellen, also ne, wir hatten ja schon gesagt, irgendwie in den letzten 8 Jahren hatten sie nur ein einziges, oder sie haben seit 8 Jahren ständig die Popular Vote gewonnen. Und trotzdem hatten wir Bush und Trump.
Ja, das ist, also klar, wenn du regieren willst, aber wenn du in so einem Partei, also ich meine, das sind ja auch Systeme, die sich selber erhalten. Wenn du Angestellter der demokratischen Partei bist quasi. Die haben ja auch eine Menge Bürokratie und sowas und du sitzt da einfach rum, dann hast du da einen sicheren Job und hin und wieder gewinnst du und hin und wieder verlierst du. Das gehört dazu, bist du seit 30 Jahren gewohnt. So, dann hast du da, dann ist das ja, kannst ja auch eine relativ ruhige Kugel schieben. Das machen die ja auch. Also es ist ja die geben sich ja auch nicht mehr Mühe, als sie müssen, habe ich immer wieder das Gefühl. Also, also ich sage jetzt nicht, dass das ein abgekartetes Spiel ist oder sowas, aber man arrangiert sich ja in den Systemen, in denen man steckt. Und wenn die Demokraten jetzt plötzlich in so ein System wie so ein relativ modernes System wie das deutsche geworfen werden würden, wo halt sozusagen, ja, sucht euch eure Mehrheiten, hier, jeder ist dabei, wir haben nachher ein Parlament und dann könnt ihr gucken, wo ihr bleibt. Ich weiß nicht, ob sich da die Demokraten sonderlich wohlfühlen würden, so die aktuelle demokratische Partei. Es würde sich sicherlich eine neue daraus entwickeln, die damit viel besser klarkäme.
Das hat ja auch alles so einen Grund und Nachteil. Ich meine, dieses Mehrheitswahlrecht sorgt immerhin dafür, dass wenn ein Machtwechsel passiert, dann passiert halt wirklich ein Machtwechsel, ne? Und in Deutschland, wann hat es das erste Mal einen Machtwechsel gegeben, ne? Also
ja, also ich meine, klar, hier ist es auch ziemlich festgefahren, das ohne Frage. Und in den USA sehen halt dadurch, dass meistens dann entweder der Kongress oder der Senat dann doch wieder bei der anderen Person hängt.
Ja, bei
der Partei. Bei der anderen Partei.
Ja.
Und ich meine, jetzt mit sehr, 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 sehr viel Glück könnte es schaffen, dass jetzt vielleicht dann im Januar Präsidentschaft, Kongress und Senat den Demokraten gehört.
Echt, ja, wieso gibt es nochmal Senatswahlen oder was?
Na, es gibt jetzt, also eine Senatswahl ist jetzt noch nicht entschieden. Also drei Senatsposten sind jetzt noch nicht entschieden gerade bei der aktuellen Wahl. Die Demokraten hängen gerade bei 47. Und bei einer von diesen drei Wahlen haben sie einen guten Shot, dass es klappen könnte. Und bei zweien, ich glaube, die sind beide in Georgia, ist es so, dass wenn der jeweilige gewinnende Kandidat nicht mindestens 50% hat, gibt es noch eine Nachwahl. Und und die wäre dann am 5. Januar. Und wenn die Demokraten, und ich meine, in Georgia sieht es ja im Augenblick auch für den Demokraten relativ gut aus. Ich weiß nicht, ob der inzwischen gecallt ist, aber das war ja alles zum Ende hin nochmal, haben sie ja doch nochmal ganz gut was rausgeholt. Und darum besteht die Chance, und dann hätten sie genau 50-50. Und dann ist halt, und wenn der 50-50 ist, dann ist das Zünglein an der Waage the Vice President oder die Vice Presidentin in dem Fall, und dann hast du halt die faktische Mehrheit. Und insofern könnte ganz knapp hinkommen, aber die Wahrscheinlichkeit dazu ist halt doch relativ gering.
Ja.
Und vielleicht ist auch diese Wahl, die eine, die noch notwendig wäre, inzwischen entschieden und nee, der Republikaner ist es dann doch geworden.
Also ich glaube, die beste Chance, die wir haben, ist, dass die Republikaner sich jetzt in einem Selbstfindungsprozess die nächsten Jahre selbst erstmal zerfleischen.
Ja, mal gucken.
Also, ne, ich meine, ich glaube
aber schon,
es gibt jetzt mehrere Szenarien. Ich will mal ganz kurz Szenarien durchgehen. Also es gibt jetzt so, nehmen wir mal Szenario 1. Szenario 1 wäre, der Trumpism wird irgendwie fortgesetzt, die Establishment-Republikaner bleiben verhalten, distanziert, wissen nicht so richtig, wie sie es machen wollen. Don Jr. oder irgendjemand anders, Tucker Carlson, was weiß ich, übernimmt irgendwie die Trump-Führungsfigur und sagt, jetzt zeigen wir es ihnen und bla bla und machen dann halt irgendwie, radikalisieren sich vielleicht sogar noch irgendwie, da gibt's dann halt vielleicht sogar so, keine Ahnung, Terroranschläge, dies, das, irgendwie kann ich mir gut vorstellen alles. Also so ein bisschen die Schiene, ja. Das Ganze geht, vielleicht gehen sie in den Untergrund, die Trumpisms gehen in den Untergrund oder so. Was weiß ich, oder versuchen irgendwie ihren eigenen Staat zu claimen oder was weiß ich. Irgendwie sowas.
Aus dem also Untergrund heraus kann man nur sehr, sehr schwer Präsidentschaftskandidaten ausstellen. Das ist. Obwohl Trump ist ja schon damals eine goldene Leiter Rolltreppe runtergefahren, insofern. Vielleicht geht er jetzt ja.
Das wäre so auf der Szenario, den Untergrund weiter. Das andere Szenario ist, dass die Republikanerpartei jetzt halt tatsächlich Morgenluft wittert und sagt, okay, es ist Zeit für einen Königsmord. Yeah. Und im Endeffekt deutet da ja auch einiges drauf hin. Ne? Also Fox News scheint Trump ja schon ein bisschen fallen gelassen zu haben, was ja übrigens ganz, ganz wesentlicher Bestandteil bisher war, dass es noch nicht zu wahnsinnig großen Ausschreitungen gekommen ist, glaube ich, dass Fox News den Spin von Trump nicht mitgefahren ist.
Naja, bei Fox News ist das ja immer, es gibt die Nachrichtenredaktion und es gibt die Meinungsredaktion und die Nachrichtenredaktion ist jetzt, wäre jetzt sicherlich nicht mein Lieblingssender, aber ist halt eine relativ seriöse Nachrichtenredaktion einfach, wohingegen die Meinungsredaktion ist halt die, wo sie komplett frei drehen und die widersprechen sich ja teilweise auch offen. Also es gab ja jetzt durchaus sowas, dass halt aus dem, dass jemand von Fox News im East Room saß und gerade erzählt hat, wie sicher es ist ja, dass Trump die Wahl gewonnen hat und dass alles ja total gut ist und währenddessen die Nachrichtenredaktion reingrätscht und halt irgend sagt, ja, und der Staat ist übrigens auch jetzt gerade an Joe Biden gegangen. Wie Sean Hannity sich da positioniert oder sowas. Aber was auf jeden Fall, womit du auf jeden Fall recht hast, dass Rupert Murdoch, der war ja nie ein großer Trump-Fan. Der hat das ja, also am Anfang, als dessen Kandidatur losging, da war der ja auch ein totaler Trump, da war Fox News ja auch total gegen Trump.
Ja.
Und den sind dann wirklich einfach die Zuschauer weggebrochen. Und hat die haben halt ganz Trump massive
arrangiert, ne? Also vor allem,
dann haben sie sich ja nicht nur arrangiert, sondern haben ihn umarmt und haben sich dann quasi
vor allem damals war das ja auch noch der wie hieß der fette Fox News Chef Dingsbums.
Nee, ja, aber das war wohl.
Der war ja großer Trump-Fan. Ne? Der war ja richtig großer Trump-Fan. Und der hat das durchgedrückt, dass Fox halt der Trump-Sender wird. Der ist dann ja jetzt mittlerweile tot und so. Und,
ja, ja.
Aber Rupert Murdoch hat danach nicht wieder einen Spin zurückgemacht. Ne? Was aber auch was glaube ich wichtiger ist, ist, dass nicht Rupert Murdoch, sondern sein Sohn hauptsächlich jetzt mittlerweile die Murdoch-Family halt leiden.
Ja.
Also Rupert Murdoch hat sich auch die letzte Zeit immer weiter zurückgezogen und ist jetzt sein Sohn, der auch vor allem Fox News managt. Und der ist ja auch schon damals mit dem, ach Gott, wie heißt der? Ich habe immer diese Namensfindungsstörung. Chef.
Willkommen in meinem Leben.
Fox News.
Wer bist du?
Roger Ailes, genau, Roger Ailes.
Ah, ja.
Also der Sohn von, ja. Jetzt könnte ich da natürlich auch noch gleich mal gucken, wie der Sohn von.
Der hat auch mehrere Söhne.
Ja, ja.
Der hat auch so einen super linken Sohn.
Genau, also auf jeden Fall einer der Söhne ist jetzt mittlerweile so, leitet mehr oder weniger Fox News, so vom Hintergrund her. Und der findet Trump total scheiße. Also der ist total gegen Trump. Und ich denke mal,
ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie nur darauf warten, ihm das Messer in den
Rücken. Ich sag mal so, Hannity und Tucker Carlson sind ja Urgesteine bei Fox News. Die sind halt noch aus dieser damaligen Zeit halt installiert.
Genau.
Und ich glaube, die ganze Nachrichtenredaktion ist halt schon ganz anders besetzt worden.
Nee, die waren schon länger. Du hast halt einen Teil, der macht halt Nachrichten. Das ist halt so, wie wenn du NTV guckst. Da kommt halt zwischendurch mal eine Hitler-Demo, aber zwischendurch kommen halt irgendwelche Nachrichten und die Nachrichten von Fox. Also, das ist halt, also, der ist ja, jetzt ist ja gerade heute, ist ja so ein Video rumgegangen von, dem Namen habe ich jetzt vergessen, von Shepard. Ja, ich sag ja, ich hab's immer mit einem Namen. Also, genau, Shepard Smith heißt er. Und das war ist so ein super, das hat Mario Sixtus, war das ein
CNN
war,
oder
das
so,
ist super,
oder?
Wie CNBC hier reagiert. Sie nehmen Donald Trump off-air und benennen detailliert seine Lügen als solche. Stellt euch vor, das hätten sie in den letzten 4 Jahren immer genauso gemacht. Der Typ, der das macht, Shepard Smith, der diese Sendung da macht, der die Nachrichten bei CNBC macht, der war bis vor nicht mal einem Jahr oder bis vor einem guten Jahr war der Nachrichtenchef bei Fox News. Und der ist damals da gegangen, da gab es so einen offensichtlichen Fallout und das kam wohl sehr überraschend und so, also da muss irgendwas vorgefallen sein, dass der gegangen ist, und da kam es offensichtlich zu einer Machtverschiebung oder weiß der Teufel was, aber das ist jetzt nicht so, als ob dieser Typ jetzt vorher noch nie irgendwo, also das, es gibt auch bei Fox News oder gab zumindest Leute, die kapiert haben, dass die Trump durchschaut haben und ihn abgelehnt haben.
Ja, also ich denke mal auch das frühe Callen der verschiedenen Staaten für Biden war definitiv zumindest abgesegnet von oben. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Und das also worauf ich Eier eigentlich hinaus will, das ist das Szenario, also dass halt sozusagen diese Establishment Conservatives wie eben Fox News oder aber auch eben große Teile der Republikanischen Partei jetzt halt Morgenluft sehen und zum Königsmord ausgehen und sagen so, und Mr. President, im Endeffekt so ein bisschen so wie damals Nixon, ne? Also Nixon nach Watergate wollte ja auch erst nicht gehen, ne? Also das Impeachment-Verfahren ist ja nie so richtig. Ist das überhaupt so richtig? Das ist, glaube ich, nie wirklich angestoßen worden, sondern nur angedroht worden. Ne? Und daraufhin sind dann halt tatsächlich mehrere republikanische Senatoren im Oval Office gestanden und haben gesagt: Mr. President, es ist Zeit zu gehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es zumindest ein mögliches Szenario ist, dass halt Mitch McConnell und Lindsey Graham und wer noch alles irgendwie sich da dann hingehen und sagt, pass auf, Mr. Trump, Sie haben keine Rückendeckung mehr.
Was ich mir halt vorstellen kann, ist, dass auch wenn er nicht mehr Präsident ist, der wird halt nach wie vor Wähler ziehen können, Trump.
Ja, klar.
Und wenn der irgendwie mal wieder auf eine Rallye fährt, worauf der garantiert auch danach Bock haben wird, solange er noch halbwegs gehen kann, wird sozusagen der auch gerne mal für andere in den Wahlkampf ziehen. Das hat bisher nicht so wahnsinnig...
Warum also sollte er das tun? Für Geld vielleicht?
Für sein Ego. Um mal wieder vor einer Menschenmenge zu stehen und sich feiern zu lassen.
Nein, dafür ist er zu transaktional, das würde er nicht machen. Also er braucht da schon irgendwie einen klaren Benefit für sich.
Nee, wer weiß, also ich meine Geld, man sagt, man hört ja durchaus, dass er Geld gerade ganz gut gebrauchen könnte. Der wird schon seinen Vorteil daraus ziehen können. Also wofür macht er die Präsidentschaft gerade? Muss ja auch irgendwelche Vorteile für ihn haben. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der weiterhin eingesetzt werden wird. Es gab ja also so, dass er eigentlich auch die nächsten Jahre dann der Königsmacher im Hintergrund sein wird. Ich bin gespannt, ob das tatsächlich was wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass in einem halben Jahr Trump stinkt wie Fisch und niemand mehr was mit ihm und alle schon immer nichts mit ihm zu tun gehabt haben. Also ja, das halte ich auch für durchaus möglich.
Ich möchte gerne, dass da irgendwie in so einer gewissen Art von Hölle, das ist eine reine Rachefantasie meinerseits, das ist halt keine rationale Grundlage oder so. Ja. Aber ich würde ganz gerne, dass er irgendwie in einer spezifisch für Trump designten Hölle steht. Und das wäre wahrscheinlich eine Hölle, die in der einfach jeder ihn ignorieren würde, indem er einfach allen egal wäre. Mhm. So wie so ein, als ob er unsichtbar wäre. Ich glaube, das wäre
jedermanns Hölle.
Ich glaube, das wäre die absolute Trump-Hölle wäre, wenn er unsichtbar wäre. Ich wünschte ihnen ein unendliches Leben als unsichtbaren Menschen.
Ich weiß nicht, ich bin jetzt in solchen Rachefantasien bin ich jetzt nicht drin. Keine Ahnung. aber also nicht weil ich Trump nicht wünschen würde, keine Ahnung, ich fehlt mir jetzt gerade die Fantasie für mir da irgendwas möglichst Schlechtes für ihn auszudenken. Ich würde mir wünschen, dass tatsächlich seine ganzen Skandale auffliegen und dass tatsächlich mal anfängt, die Justiz gegen ihn zu ermitteln und dass irgendwie mal ein paar Leute sich ihr Geld wiederholen wird. Aber das wird halt auch nicht passieren.
Da sind ja mittlerweile ganz viele Lawsuits. Ne? Ich glaube, irgendwie allein in New York hat er zwei. Dann gibt es noch Sexual Assault-Geschichten, also wegen Betrugs.
Aber glaubst du etwa, dass Trump der erste reiche Amerikaner wäre, der tatsächlich für eine Straftat eine nennenswerte Strafe bekommt?
Ja, es sind schon ein paar andere Leute
verhaftet. Es sind auch, ist schon anderen Leuten passiert, das stimmt schon, aber
und ich
aber
würde das, sagen, das ist eher noch in Amerika eher noch als in Deutschland, ne? Also, wenn du dir mal überlegst, irgendwie, also ne, irgendwie der Abgasskandal, der wurde ausschließlich in den USA aufgeklärt und bestraft.
Nicht ja, aber auch weil es deutsche Firmen waren und nicht amerikanische Firmen. Ich weiß nicht, ob das Gleiche nicht passiert, was passiert wäre, wenn amerikanische Firmen den Abgasskandal verursacht hätten. Ob wir das, das jemals
so oft. Die sind da schon relativ, also ich finde schon, dass die da juristisch sind, die da schon ziemlich hart. Also denk doch mal an die ganzen Class Actions, die es da so gab an verschiedene Firmen, wo die da echt Milliarden zahlen mussten, irgendwie an Schadensersatz und so. Also da kennen die kein Pardon.
Ja, sie haben die Class Action Lawsuits, aber also, du hast manchmal das Glück, dass es diese großen Fälle gibt und sowas und dass die dann aufgearbeitet werden oder sowas, aber so, dass wirklich irgendjemand mal in den Knast geht oder so. Also ich meine, dass ein paar Firmen hier irgendwie mal ein paar Millionen oder meinetwegen auch Milliarden abdrücken müssen, weil sie irgendwie eine sehr, sehr große Scheiße gebaut haben. Ja, also da ist das, aber...
Apropos, da fällt mir ein Thema ein, das ist so ein bisschen ablenkt von Amerika, aber das mich so ein bisschen krass abgefuckt hat. Die Love Parade 2010 in Duisburg. Yeah. Kannst du dich daran erinnern?
Ja. Ich glaub, wo es Tote gab, ich weiß nicht wie viele.
Also ich glaube irgendwie 12, 14, irgendwie sowas. Also einige und viele Schwerverletzte und Verletzte und so weiter und so fort. Ne? Also wo die Leute dort diese Horrorbilder, ne? Irgendwie, wo die Leute da alle angezwängt waren und genau, also ich habe mir da ein paar Dokus reingezogen über diese Love Parade und über den Prozess der Love Parade vor allem. Und das hat mich wirklich, wirklich aufgeregt. Die Dokus sind gar nicht so sensationalistisch, jedenfalls nicht so sensationalistisch, wie ich sie gemacht hätte. aber sie zeigen relativ deutlich und relativ eindeutig auch, dass im Endeffekt dieser ganze Prozess eine total abgekaterte Geschichte war. Weil relativ klar ist, dass der Bürgermeister plus der Hauptsponsor dieser Fitnessstudio-Heini plus einer der Hauptmacher vom Bürgermeister, dass die drei zusammen mehr oder weniger das ganze Ding geplant und durchgedrückt haben gegen jeglichen Form von Widerstand und Bedenken, die es da gab. Und dass die Bedenken waren einfach so offensichtlich, dass sie auch von Anfang an von Hunderten, von x Leuten vorgebracht wurden. Und sie wurden alle übergangen und sie wurden alle unter Druck gesetzt. Und die Beamten wurden unter Druck gesetzt, das Ding durchzuschieben. Sie haben ein gefälschtes Gutachten, also nicht ein gefälschtes, sondern ein Gefälligkeitsgutachten da anfertigen lassen, das komplett bogus war und. Also die haben mit richtig krasser krimineller Energie das Ganze gemacht, ja. Und was passiert? Ja. Die Staatsanwaltschaft fängt an zu ermitteln und nimmt erst einmal die drei Leute, nur von denen ich gerade geredet habe, also der Bürgermeister, sein Hauptorganisator plus diesen Veranstalter, nehmen sie erstmal pauschal raus von der Anklage.
Okay.
Erstmal pauschal raus, weil die können ja nichts dafür, die sind ja falsch beraten worden.
Okay.
Und das ist einfach so klar, es ist so offensichtlich, ja, dass halt da die Staatsanwaltschaft, aus welchen Gründen auch immer, ja, irgendwie die Großen hat laufen lassen, Es ist so offensichtlich. Und das heißt mit anderen Worten, der ganze Prozess war einfach eine Farce. Er war eine komplette Farce. Er ging, ich weiß nicht, mehrere Jahre. Und in der Doku wird dann immer gesagt, das ist der größte Prozess und der umfangreichste Prozess, den es jemals gab. Und sie haben tonnenweisen Akten produziert und unglaublich viele Leute verhört. Und im Endeffekt ist es damit ausgegangen, dass er so lange gedauert hat, dass der Prozess verjährt wurde, dass die Strafen verjährt wurden.
Das kann während der Prozess schon läuft,
Und zwar haben sie erst einmal überhaupt den Prozessbeginn so lange rausgezögert, wie es nur irgendwie ging, wie es nur irgendwie möglich war, sodass sie irgendwie 2 Jahre vor Ende der Verjährungsfrist sozusagen überhaupt erst angefangen haben zu verhandeln. Und dann haben sie die ganzen 2 Jahre wodurch verhandelt und dann am Ende war es dann halt so, ja, okay, es verjährt jetzt gleich, wollen wir noch irgendwie einen Deal machen und so weiter und so fort. Und die ganzen Opfer, ne, die ganzen Opferfamilien, das muss so frustrierend gewesen sein für die. Das war so ein Schlag ins Gesicht. Weil halt wirklich, also ne, irgendwie von Anfang an schon erstmal überhaupt die Hauptschuldigen erstmal schon überhaupt gar nicht in die Anklage reinnimmst, so, ja. Und dann versuchst du dann irgendwie. Und der Punkt ist, und das ist dann auch wieder so eine Strategie, das ist kein Zufall, dass es der umfangreichste Prozess war, den die Bundesrepublik je gesehen hat. Weil es ging ums Drownen. Sie wollten den Prozess ertränken. Ertränken in Fakten, ertränken in Gutachten und hast du nicht gesehen, ja. Da ging es halt es war eine reine Farce. Es hat mich so aufgeregt, weil der Prozess, im Endeffekt, die Schuldlage war unzweideutig, die war absolut eindeutig, die war so klar, ja. Und im Endeffekt, der ganze Aufwand wurde nur geschaffen, um davon abzulenken, dass das eigentlich ganz klar ist. Und dann denke ich mir halt, also bei solchen Fällen oder zum Beispiel Epstein, ne, wenn man sich mit dem Epstein-Fall reinzieht und vor allem, was da an juristisch gelaufen ist, ne, wir denken immer so über unsere oder die amerikanische System über so als so Rechtsstaaten nach, ne? Also das heißt irgendwie gleiches Recht für alle, ne? Rule of Law, dies, das, bla bla. Aber das stimmt einfach nicht. Das stimmt einfach nicht. Wenn du reich bist, wenn du mächtig bist, da stehst du über dem Gesetz. Das ist einfach so. Dann stehst du über dem Gesetz. Und dieses Benehmen, das Trump an den Tag legt, und da gebe ich dir natürlich total recht, ja, ist aus der Erfahrung heraus entstanden, dass er über dem Gesetz steht. Weil er Geld hat, weil er Macht hat. Und das ist wirklich pervers, aber ja, es ist so.
Ja, also das ist. Ich hab damals irgendwie diese Dokumentation The Jinx hieß die geguckt. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Die hat damals auf HBO so gigantisch hat die eingeschlagen. Es ging um diesen Typen, der auch sehr, sehr reich ist und relativ offensichtlich einige Menschen umgebracht hat. In einem Fall ist sogar unzweideutig, also dass er die Leiche entsorgt hat und ihr den Kopf abgeschnitten hat und das bestreitet er auch gar nicht, aber er sagt halt, dass es ein Unfall war und gewesen sei und er dann irgendwie glaubte, sich irgendwie damit retten zu können und so weiter und so weiter und so fort und sie das im Endeffekt abgenommen haben. Und ich weiß noch, wie ich damals mit meinen Kollegen bei Facebook geredet habe, ja, wie kann das denn sein? Ich habe mir einfach so gedacht, ja, der Typ ist einfach sehr reich, hat sehr gute Anwälte und die holen ihn da raus. Und das ist halt, das macht er halt. Und dann kann er halt wieder Leute umbringen. Und also das halte ich, ja, also das ist, dass jedes System dann irgendwann mal anfängt, dass man, klar, Mächtige innerhalb eines Systems erkaufen sich Vorteile. Das ist doch, irgendwie.
Das andere Beispiel, ne, Epstein.
Ja.
Epstein lebt halt eine Zeit lang halt auch in Mar-a-Lago, ne, also in Florida und hat da seine Villa. Und dort lässt er sich jeden Tag, ungefähr jeden Tag, wahrscheinlich sogar teilweise mehrmals am Tag, junge Mädchen hinbringen. Also größtenteils minderjährig. Und die sollen ihn dann immer massieren und so weiter und so fort. Und, ne, irgendwie. Jedenfalls wird das halt auch beobachtet von der Nachbarschaft, dass da halt immer irgendwie ständig neue junge Mädchen angekarrt werden. Und die schöpfen Verdacht und es gibt dann tatsächlich Ermittlungen von der Polizei, der örtlichen, und die finden dann tatsächlich auch eine ganze Menge Opfer und interviewen die, haben, glaube ich, irgendwie 12, 13 verschiedene Zeugenaussagen, sehr, sehr konkrete, sehr, sehr sich gegenseitig deckende, also sehr, sehr auch konsistente Zeugenaussagen. Sie glauben, sie haben einen wirklich wasserdichten Fall gegen Epstein. Und ja, und dann gehen sie zur Staatsanwaltschaft und die Staatsanwaltschaft lässt das ganze Verfahren mehr oder weniger im Sand verlaufen, beziehungsweise reduziert dann die Anschuldigung, also es ist sozusagen 13-facher, das war übrigens auch nur die Spitze des Eisbergs, diese 13 Mädchen, ne? 13-fache Missbrauch von Minderjährigen plus dies, das, irgendwie verschiedene Charges, die sie da auch vorbringen, reduziert die Staatsanwaltschaft auf ja, Zuhälterei in ein oder zwei Fällen, wobei, wo sie dann halt sozusagen implizit damit die Mädchen zu Prostituierten machen, ja? Mhm. Also sozusagen so weiter und so weiter und so fort. Und die Ermittler sind so frustriert, ne, also die Polizei, dass ihr Fall dort von der Staatsanwaltschaft so krass, ja, praktisch fallen gelassen wird, dass sie selber zum FBI gehen und sagen, mhm, hier könnt ihr da vielleicht was draus machen, unsere Staatsanwaltschaft will da nichts machen. So, ja. Und dann baut das FBI dort einen Case draus. Gibt es dann auch eine gute, engagierte Agent, die dann aber halt auch zurückgepfiffen wird. Hm. Und also man weiß auch nicht wirklich hundertprozentig, was da alles im Hintergrund läuft, ne? Aber naja, man weiß natürlich, dass Epstein nicht nur schweinereich war, sondern dass er auch wahnsinnig gute Connections hatte zu unglaublich vielen, unglaublich mächtigen Menschen. Sowohl in der demokratischen als auch in der republikanischen Partei. Ich meine, er war ein Dudes-Freund von Bill Clinton, ne? Er war ein Dudes-Freund von Donald Trump. Also er war...
Ja, und machen wir uns nichts vor, die beste Methode dafür zu sorgen, dass sie alle die Klappe halten und auf deiner Seite sind, ist, sie selber mit Dreck zu beschmieren.
Natürlich, natürlich. Und Bill Clinton war mehrmals mit auf der Insel, ne? Auf der Vergewaltigungsende-Insel, kann man so sagen. Und ja, und Alter, ja, und dann, also wenn man sich das so anhört, dann regt man sich nur auf, also was da für eine Scheiße läuft.
Aber da du jetzt mal so nonchalant ein Thema reingeworfen hast, ich warte hier schon die ganze Zeit drauf, dass ich mal ein Thema unterbringen kann, nämlich was ich neulich gehabt habe. Wir haben Ich habe mir ein neues Telefon gekauft und da ist jetzt ein Jahr lang Apple TV Plus dabei. Und dann habe ich mal so, okay, habe ich das jetzt, ja, gibt es denn irgendwelche guten Shows auf Apple TV Plus? Und dann hat irgendjemand gesagt, also kam sehr oft zurück, ja, also kamen einige tatsächlich deutlich mehr als ich gedacht hätte. Und dann war The Morning Show war relativ häufig dabei. Und dann haben wir uns das angeguckt und es ist definitiv eine sehr sehenswerte Serie, kann ich empfehlen. Hat Diana und ich, wir haben die quasi gebingewatcht, so gut wie das geht mit Kind und Job. Und was da an einer Stelle mir mal so fühlbar klar geworden, was eigentlich Privileg ist. Und zwar war das einfach so, wie krass Privilegien sind und wie selbstverständlich die sind für wenn man sie hat. Und zwar war folgende Situation, an einem Beispiel, wo wir alle ein großes Privileg verloren haben, man kann nämlich ahnen, Covid-19, dass Diana hat irgendwann mal so zu mir gesagt, ich werde immer ganz, ganz wuschig, wenn die sich ohne Masken betreffen. Das ist so, ja, es geht mir genauso. Das ist halt eine Serie, die halt vor Corona gedreht wurde, schlicht ergreifend. Und Und das war dann so, da habe ich dann mal so nachgedacht, das ist so, wie das halt so ist, wir leben jetzt halt in dieser Zeit, wo für die meisten Menschen wird das so alltäglich, dieses Maskentragen, und so wichtig, dass wir selbst, wenn wir abends einfach nur auf der Couch liegen, entspannt und eine Serie gucken, trotzdem das quasi die ganze Zeit im Hinterkopf ist. Und es wird, und da ist uns ein Privileg genommen, nämlich diese Freiheit, das nicht zu nicht machen zu müssen, sozusagen, diese Gedanken zu haben und die nicht haben zu müssen. Und vielleicht wird es irgendwann, oder hoffentlich wird es auch schon bald eine Zeit geben, in der wir sagen können, in solchen Situationen, weißt du noch, wie wir uns in solchen Situationen immer einen Kopf drum gemacht haben, dass man, warum die denn gar keine Maske tragen. Aber was vielleicht nie wiederkommen wird, ist das echte Privileg, nämlich nicht mal auf die Idee zu kommen, dass das für jemand ein Problem ist.
Ja.
So wie wir halt diese Serie vor einem Jahr geguckt hätten, wo man einfach diese Serie geguckt hätte und das einfach natürlich keine Sekunde lang an irgendwelche Masken gedacht hätte. Warum sollte man auch?
Ich krieg immer so eine Gänsehaut, wenn Leute einfach so in eine volle Bar gehen im Film oder so.
Total. Was? Ich finde, jede Serie ist zu einer Katastrophenserie geworden, weil ihr wisst noch nicht, was passiert. Das passiert nicht in der Serie, aber es wird allen passieren. Auch den Schauspielern, auch den Regisseuren, auch den Charakteren. Allen wird es passieren. Ihr werdet alle werdet ihr zu Hause rumsitzen und werdet in Masken einkaufen gehen müssen.
Ach du Scheiße. Hast du mitgekriegt, dass jetzt schon Covid-20 unterwegs ist?
Oh Gott.
Dass er in Dänemark mit diesen Nerzen.
Ja, ich hab's mitgekriegt. Oh.
Ich finde, was es jetzt braucht, ist noch eine zweite Pandemie, oder?
Ich meine, und auch schon über 200 Fälle seit Juni. Seit Juni geht da dieses neue Virus rum. Und wir merken das jetzt. Und ja. Da muss ich doch echt mal, da ist so, wo ich sage, China, wenn die irgendwie 8 Corona-Fälle haben, fahren die komplette Großstädte runter und räuchern das aus.
Ja.
Und hier haben wir einen neuen Strang im weit entwickelten westlichen, so weit vorne liegenden Europa. Und hier läuft dieser neue Strang seit einem halben Jahr rum und wir bemerken es quasi nicht mal. Oh.
Ach ja.
Ja, mal gucken, was daraus wird.
Ja, also er muss ja schon sich aggressiver durchsetzen als Covid-19, damit das irgendwie, obwohl ist er vielleicht hinreichend anders. Einfach
parallel existieren?
Ja, genau. Wenn er hinreichend anders ist, dann konkurriert er gar nicht mit Covid-19, ne?
Ich bin kein Covid-20-Experte. Insofern werde ich das jetzt einfach mal die Schnauze halten. Jetzt aufspringen. Jetzt ist noch die Chance. Für Streeck. Jetzt schon auf Covid-20 aufspringen. Mit Covid-19 ist es nicht ganz so geil gelaufen, aber mit Covid-20, das wird bestimmt.
Du kannst seine Reputation nochmal wieder.
Genau.
Gab jetzt ein Interview.
Geh schon mal zu Springer und mach schon mal eine Kampagne. Diesmal klappt's.
Mit Story Machine.
Story Machine genau.
Ist schon dran.
Oh Gott. Machine ist schon.
Dieses Jahr keeps on giving. Aber eine gute Nachricht, zweite vielleicht, nachdem Trump jetzt abgewählt ist. Putin hört auf.
Gerüchteweise,
aber wegen Parkinson. Er hat wohl jetzt richtig hart Parkinson und macht's wohl nicht mehr lange.
Ja. Good riddance.
Das wäre doch mal was. Sind wir denen auch noch los?
Das habe ich mir bei Jean Connery auch gedacht, wo jetzt ja alle Jean Connery nachgeweint haben,
Mit
90 gestorben ist,
ja.
Wo ja irgendjemand dieses Interview ausgebuddelt hat mit ihm, wo er im zarten Alter von, im jugendlich naiven Alter von 60 Jahren oder sowas erzählt, dass er doch
80er Jahren oder so, ne, war das irgendwie
ja, dass man dass man doch Frauen schlagen sollte, wenn sie es wagen zu widersprechen. Wo ich auch gedacht hatte, so, naja, du magst zwar aus einer anderen Zeit sein, aber auch damals war das schon nicht akzeptabel. Und
aber auch damals schon, glaube ich, schon viel, ja.
Ja.
Ja, aber ich meine, man kann jetzt über Sean Connery sagen, was man will, aber er hat noch kein Land regiert.
Es wird vermutlich auch nicht mehr passieren.
Nee,
weil jetzt ist irgendeinem Staatskongress, State Congress hat ja in den USA hat ja ein an Covid-19 verstorbener Republikaner einen Posten gewonnen.
Oh, immerhin.
Ein Sitz, ich weiß nicht mehr, in welchem das war. Wo ich finde, so jetzt geht's aber mit einem Corona-Leugnen echt ein bisschen zu weit. Ja. Der ist gar nicht tot.
Ich bin nicht tot.
Da, er hat sich bewegt. Sein Arm ist runter. Nein, er hat sich bewegt. Nehmen Sie ja, mal das, an.
Corona und diese diese. Hab ich eigentlich schon mal gesagt, dass ich keinen Bock mehr habe auf Pandemie?
Ach, warte, okay. Jetzt, wo du es sagst, ja, lass mich abschalten. Klick. Gibt es doch eine Corona-App, gibt es doch da einen Button für, oder? Warte mal, ich habe den doch neulich gesehen.
Ich glaube, ich mache einfach nicht mehr mit. Ich mache einfach nicht mehr mit bei Pandemie.
Ah ja, hier. Pandemie beenden. Warte. Okay.
Also ich meine, am Anfang war es ja noch irgendwie ganz spannend und das war irgendwie noch irgendwie ganz witzig und irgendwie so der erste Lockdown, da war noch so irgendwie so, oh, was passiert jetzt? Und
alles neu.
alles neu. Der zweite Lockdown ist jetzt halt schon irgendwie so ein bisschen,
ja.
Nicht irgendwie, also ich finde, das ist so ein bisschen die Spannung raus. Das ist irgendwie so.
Das ist so ein bisschen die Spannung raus, ja. Ne, ich finde es, also auch da finde ich dann wieder, dass die Schulen nach wie vor offen sind, als ob, heute haben wir von unserem Kindergarten, also haben wir quasi vom Senat, haben wir so ein Infoflyer bekommen, wo so drin steht, wann, unter welchen Umständen, was gilt denn jetzt eigentlich? Und da steht zum Beispiel drin, wenn ich mich irgendwo mit jemandem länger als 15 Minuten unterhalte, 15 Minuten oder länger unterhalte, so einen normalen Abstand, der sich als Covid-positiv rausstellt, dann gelte ich als Kontaktperson ersten Grades. Okay, macht Sinn, meinetwegen. In einer Schulklasse, wenn laut Sitzplan jemand näher als 1,5 Meter an einem mit Covid-19 infizierten Schüler dran sitzt, gelten diese Schüler auch als Kontaktperson ersten Grades. Wenn du 1,80 Meter davon entfernt bist, giltst du nur noch als Kontaktperson zweiten Grades und musst nicht mehr irgendwie, ich weiß nicht, was dann passiert. Ich glaube, du musst
keinen Test mehr getestet. So.
Wo ich so denke, so okay, also wenn ich in 1,80 Meter Abstand in einer Schulklasse den ganzen Tag seit Wochen neben jemanden sitze, ist laut dieser Definition meine Chance, dass ich diese Krankheit habe, geringer, als wenn ich auf der Straße mich 15 Minuten mit jemanden unterhalte?
Das ist absurd, ja. Es ist so absurd wie die Corona-App. Das ist ziemlich genau die Corona-App. So misst ihr das ja auch, das Risiko. Schulklassen habe ich jetzt gerade gelesen, nur in Überschrift allerdings, dass in Deutschland jetzt gerade, dass sich auch in den Schulen halt die Fälle losgehen, richtig.
Naja, also wenn ich mir die Zahlen angucke, hier die Statistiken, welche Altersgruppen wie stark betroffen sind, so da waren die 15- bis 25-Jährigen schon immer ganz weit vorne. Ja, das waren bis vor 1,5 Wochen, vielleicht sogar jetzt noch, die Altersgruppe, in der die meisten Fälle auftreten. Ja. Und wenn ich bedenke, wie viele davon symptomfrei sind von dieser Altersgruppe und wie schwer es ist, einen Test zu kriegen derzeit. Also ich weiß nicht, ob du die Geschichte bei Spreeblick gelesen hast. Haben wir schon letztes Mal drüber
gesprochen? Ja.
Genau, wie Johnnys Teenager-Sohn quasi, wie der kämpfen musste, um getestet zu werden, bloß weil diese Corona-App anzeigt, dass er doch Corona hat wahrscheinlich, oder dass er unbedingt sich testen lassen soll, möchte ich gar nicht wissen, wie in dieser Altersgruppe die Dunkelziffern sind. Und ich glaube nicht, dass das in den Schulen gerade anfängt. Ich glaube, das geht da die ganze Zeit schon rum wie Sau. Und man ignoriert das halt, weil die Schulen müssen offen bleiben. Das Mantra ist wichtiger als ich finde an diesem aktuellen Lockdown, ich finde, dass dagegen geklagt wird, finde ich verständlich gegen Teile. Ich finde halt, aus diesen Klagen wird nicht rauskommen, dass die Lockdown-Regeln verbessert werden. Sie werden halt nur verwässert. Das ist das Einzige, was passieren wird. Das finde ich die Scheiße an den Klagen. Aber ich finde auch gerade, dass Restaurants so geschlossen werden und sowas. Also ich verstehe, dass Restaurants geschlossen werden, aber ich verstehe nicht, dass im selben Atemzug Büros offen bleiben und dass die Firmen keinerlei Konsequenzen zu befürchten haben, wenn sie ihre Büros offen lassen.
Also ich finde, dass man nicht appelliert wird. Das ist so eine Sache. Also ich glaube, es wäre jetzt schwierig, da jetzt irgendwie klare Regeln für Bürobenutzung zu machen, weil die Situation in den Firmen und in den Behörden oder wie auch immer sehr individuell unterschiedlich ist und was die Notwendigkeit von Präsenz angeht und solche Sachen. Aber dass es noch nicht mal einen Appell gab von der Politik zu sagen,
Es gab einen Appell, ja. Ich hab davon gelesen. Also es ist jetzt nicht so, dass es den nicht gab, aber ich finde, ja, was hilft mir da ein Appell? Also dass das jetzt, ich habe irgendwie neulich auf Twitter geschrieben, so wenn Arbeitgeber den Arbeitsweg bezahlen müssten, wäre Homeoffice schon in den meisten Berufen schon seit Jahrzehnten Standard. Weil der einzige Grund, warum doch die meisten Leute jeden Tag ins Büro müssen, ist, weil es kostet den Arbeitgeber ja nichts, sie ins Büro zu beordern. Oder jedenfalls nicht wahnsinnig viel. Und es hat halt ganz gut funktioniert und das wäre jetzt schon seit einiger Zeit anders. Und ich glaube, wenn man einfach sagen würde, naja, für jeden Tag, den ihr von zu Hause arbeitet, zahlt der Arbeitnehmer 5% weniger Steuern und der Arbeitgeber 5% weniger Steuern, dann wäre halb Deutschland zu Hause gerade. Und oder wenn man da irgendwie mal anfangen würde, Druck aufzubauen oder sowas. Aber das existiert alles nicht. Und so hat man halt nach wie vor diese einzelnen Firmen und Behörden, die das relativ gut hinbekommen und auf die Reihe kriegen, die es quasi vom ersten Tag an hingekriegt haben. Und ich kriege mit, habe ich noch mit einem Vater aus dem Kindergarten gesprochen, der arbeitet in einem Ministerium. Die sind jetzt gerade dazu übergegangen, dass sie nur jeden zweiten Tag ins Büro müssen. Und die könnten das, wenn die wollten. Also das müssten sie halt einfach machen. Und jetzt hatten sie ein halbes Jahr Zeit, sich darauf vorzubereiten, auf das, was kommt. Also dass das im Frühjahr vielleicht nicht ging. Aber jetzt hatten sie ein halbes Jahr Zeit, ein paar Laptops sich zu kaufen und die entsprechenden Lizenzen sich zu besorgen, die man braucht, um ins VPN reinzukommen oder was auch immer. Aber das passiert halt einfach nicht. Und ich kenne gerade auch in öffentlichen Behörden und Ämtern, habe ich von so vielen, also ich meine, wenn man sich diese Bilder anguckt, wie da die Bundeswehrsoldaten zum Telefonieren bei den Gesundheitsämtern abkommandiert werden, dann werden die in einen kleinen Raum gesperrt, um diese Telefonate zu führen. Hat irgendjemand den Schuss nicht gehört? Bei der Bundeswehr? Bist du noch da, oder?
Ja, ich höre zu.
Und es sind so viele Sachen, die ich finde, die gerade so, wo, ja, wir müssen uns einschränken, aber könnte man nicht so machen, dass sich alle ein bisschen sinnvoll einschränken und dass wir nicht einige dazu verdammen, gar nichts mehr zu machen und pleite zu gehen, wohingegen der Rest einfach weitermachen darf wie bisher? Also das ich sehe es nicht, ich verstehe es nicht, dass da nicht besser darauf vorbereitet wird. Ich verstehe nicht, dass die Schulen nicht darauf vorbereitet sind, dass ein Lockdown kommen wird. Und dass man dieses dämliche Mantra, dass persönliche Kontakte sind für Schüler so unfassbar wichtig. Aber sobald die Schule vorbei ist, dürfen sie diese persönlichen Kontakte nicht mehr haben, weil dann ist es nämlich streng verboten, dass sich Personen aus mehreren Haushalten bla 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 weiß der Teufel was treffen.
Ja, nee, bei den Schulen geht es natürlich auch immer um Wirtschaft. Das ist echt so krass. Also das merkt man halt so krass bei der Regierung, bei dieser Regierung, dass halt die Wirtschaft über alles steht. Ne? Also einerseits natürlich dadurch, dass man versucht, Firmen grundsätzlich keine Beschränkungen aufzuerlegen. Und das Zweite, dadurch, dass man auch die Schulen ist nicht wirklich ein Akt von, wir müssen unsere Kinder beschützen, sondern ist eher so ein, wenn wir die Schulen nicht aufmachen, dann können die Eltern nicht zur Arbeit gehen. Und es ist, it's as easy as that. Und das ist wirklich traurig. Es ist wirklich eine ziemlich, immer noch eine extrem neoliberale Regierung.
Ja, aber selbst da muss ich sagen, ehrlich, ab 12 kann so ein Kind problemlos alleine zu Hause bleiben und vom Fernseher Netflix gucken. Das kriegen die auf die Reihe. Habe ich auch geschafft. Also ohne Netflix, aber den ganzen Rest.
Ja, Theresa Bücker hat ja irgendwie in einer ihrer Kolumnen gefordert, dass man einfach mal das scheiß Schuljahr einfach mal ausfallen lässt. Ja, einfach keine Noten für alle, passiert jetzt einfach mal für das Schuljahr nicht.
Ja. Ja, ich kann mir vorstellen, dass da, das stelle ich mir halt insofern, dann hast du halt nächstes Jahr für das entsprechende Schuljahr doppelt so viele Schüler.
Nö, wieso? Fällt ja für alle aus.
Naja, aber hinten werden ja neue Kinder geboren. Also es werden ja in dem Jahr trotzdem Kinder geboren, die dann auch in den Kindergarten müssen. Und dann kannst du halt sagen, ja, okay, dann bleibt halt auch der Kindergarten, und dann haben halt die Kinder, hat halt irgendwie, der Kindergartenjahrgang hat dann plötzlich massive Probleme. Und dann hast du halt diesen Bulge, der da quasi, diese Beule, die dann mitwächst, wo dann plötzlich doppelt so viele Kinder da sind.
Eine neue Boomer-Generation, yeah.
So eine neue Boomer-Generation, die dann plötzlich mittreiben musst für ein Jahr und sowas. Und die dann den Rest ihres Lebens benachteiligt sind, weil sie halt immer in doppelt so großen Klassen unterrichtet worden sind und in doppelt und so großen Universitätsgruppen und nur halb so viele Ausbildungsplätze hatten und solche
Sachen. Jeder hat so eine halbe Freundin und so, ja.
Na, das sollte dann sich doch irgendwie lösen lassen. aber das ist, also da verstehe ich schon, dass man das jetzt nicht irgendwie, dass man das probiert zu verhindern, auch aus nicht wirtschaftlichen Gründen. Einfach, dass es halt von der, ich meine, die Schulen kriegen es nicht hin, ihre Schüler mit hinreichend Lehrmaterial zu versorgen, dass sie mal ein paar Wochen zu Hause bleiben können. Wie sollen die das auf die Reihe kriegen, dass plötzlich für einen Jahrgang doppelt so viele Schüler da sind? Also das kann ich irgendwie, dass man das nicht macht, sondern dass man es probiert zu verhindern, kann ich nachvollziehen. Insbesondere, weil ich mir dann in den Kopf gedacht habe, so, wenn das passieren würde, Kolja kommt nächstes Jahr in die Schule, wäre die Chance durchaus hoch, dass er genau in diesem Jahrgang drinne wäre, in dem es doppelt so viele sind. Aber auch darüber hinaus halte ich das, also, aber ja, ich glaube, es gäbe bessere Lösungen als das, was wir gerade machen. Und ich finde dieses Rumgemauschel, also ich habe so ein hier bei Quarks, die haben auf Facebook, haben die so ein Share-Video gemacht, wo so ein paar Sachen, und da haben sie so Videos Videoschnipsel aus irgendwelchen Gesundheitsämtern gesehen, wo alle so in diesen Gesundheitsämtern so Plexiglas, weißt du, so diese Plexiglas-Dinger vorm Gesicht hatten.
Diese Shields, diese
Face-Shields. Diese Shields, die halt Face-Shield nichts bringen.
Das ist völliger Bullshit.
Aber halt der theoretischen Norm irgendwie entsprechen. Und wo der halt sagt, das tragen die im Gesundheitsamt, während die die Krankheitsfälle abtelefonieren.
Weißt du, das ist halt so, ich bin ja dafür, dass Leuten, die ein Face-Shield haben, ja, dass wir auf Staatskosten ihnen die Face Shields ersetzen mit einem Aufkleber, ich bin doof, den sie sich auf die Stirn kleben können. Weil das ist genauso hilfreich. Es erfüllt im Endeffekt auf jeder Ebene die gleiche Funktion wie so ein Face Shield.
Ich verstehe, wenn Leute nicht darüber informiert sind. Ich verstehe, wenn Leute, ich meine, wo ich öfters mal meine Brötchen kaufe, da ist auch eine Verkäuferin dabei. Ich verstehe, dass die keinen Bock hat, den ganzen Tag lang über so eine Maske zu tragen und so weiter und so fort. Und bisher ich glaube, beim nächsten Mal würde ich tatsächlich was sagen, aber bisher ich mir doch immer auf die Zunge gebissen, da mal was zu sagen. Hätte ich vielleicht ein bisschen früher machen sollen. Aber bei fucking Gesundheitsämtern, ihr solltet das doch wirklich auf die Reihe kriegen. Ihr solltet doch da weit genug vorne dran sein, zu wissen,
Wissen zu haben. Es gibt so viele Horror-Stories über die Gesundheitsämter, das ist ja auch irgendwie.
Und in die Tat umsetzen zu können, um das zu verhindern. Aber nein, es geht halt einfach nur darum, und das ist halt, das habe ich das Gefühl, das ist bei sehr vielen, was wir gerade so machen, es geht einfach nur darum zu beweisen, dass man was gemacht haben, und wenn es nachher nicht klappt, naja, dann war es ja nicht meine Schuld, weil ich habe ja immerhin was gemacht. Und das finde ich gerade extrem frustrierend an diesem Ganzen.
Ja, es ist alles überhaupt insgesamt sehr frustrierend. Aber ich bin eigentlich einigermaßen guter Dinge, dass die Streeck-Initiativen, er hat ja vor 2 Wochen oder so, hat er ja irgendwie diesen Open Letter da irgendwie, der unterschrieben wurde von verschiedenen Ärzteverbänden, ja, ja, dies, das irgendwie veröffentlicht, wo sie darum werben, mit Covid zu leben, TM. Mhm. Was immer das heißt. Und ich bin so froh, dass dieser Typ, also dass da halt wirklich nicht drauf gehört wurde und dass das einfach irgendwie, jedenfalls ist es meine Auffassung oder meine Wahrnehmung, dass das wirklich so untergegangen ist und alle Leute nur den Kopf geschüttelt haben. Und ja, also.
Naja, aber.
Ich finde den Typen, sorry, aber ich bin wirklich, ich habe so einen Hass auf den Typen mittlerweile. Ich meine, der hat sich so oft in so viel Scheiße verstrickt, der hat so viel Quatsch erzählt in seiner Laufbahn, ja. Der halt dann einfach, ich meine, am Anfang der Pandemie hat er sich hingestellt auf Twitter und hat gesagt, das ist ja nur eine Grippe. Ne? Ich meine, wenn das halt mein Vollidiot-Follower aus sonst wo erzählt, ja, dann ist das okay. Aber wenn das ein Virologe erzählt, sorry, dann ist das, dann läuft irgendwas falsch.
Ja, aber was jetzt einfach mal ist mit der Pandemie leben, was ist denn jetzt eigentlich, nehmen wir mal an, wir haben jetzt nächstes Jahr keinen Impfstoff aus irgendwelchen Gründen. Wir sind im Augenblick optimistisch, dass wir welchen haben werden, aber nehmen wir an, wir haben nächstes Jahr keinen Impfstoff, sondern erst übernächstes Jahr. Und wir haben im Frühjahr noch einen Lockdown, nochmal 3-4 Wochen. Und wir haben im Herbst dann nochmal einen Lockdown und die Zahlen gehen hoch und die Leute werden irgendwann, also ich finde, man kriegt jetzt schon mit, wie das anfängt zu köcheln und wie die Leute einfach nicht mitmachen und wie das auch im Endeffekt nicht ernsthaft, nicht durchsetzbar ist, weil es halt als ungerecht empfunden wird, weil es von vielen Leuten als überflüssig empfunden wird, weil es auch vielen Leuten dann irgendwann mal egal ist. Weil was ist denn jetzt, wenn jetzt die Maßnahmen 2 Wochen laufen und die Zahlen sinken aber nicht? Oder sinken nicht stark genug?
Mhm.
Was machen wir dann? Und ich halte das für durchaus wahrscheinlich, dass die nicht stark genug sinken werden oder vielleicht gar nicht sinken werden, weil ich die aktuellen Maßnahmen für höchstens begrenzt zielführend halte.
Mhm.
Weil sie halt zu viele Sachen auslassen und wegignorieren und dafür zu sehr auf ein paar Sachen einschlagen, die vielleicht gar nicht so wichtig sind. Und das halte ich für eine.
Also die wollen ja tatsächlich zur Mitte des Monats, also so am 14., 15. irgendwie sowas, wollen sie ja nochmal eine Evaluation machen und dann entsprechend nachjustieren.
Ja. Yeah.
Und ich gehe davon aus, dass sie tatsächlich dann in 2 Wochen die Schulen schließen werden. Hm. Und auch die Werk- und Workplace-mäßig auch noch ein paar mehr Restriktionen reinführen. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass das passieren wird.
Ja, aber wenn die Schulen dann wieder dicht sind, dann hast du hier wieder irgendwelche Leute, die mit ihren Erstklässlern oder Zweitklässlern nebenbei arbeiten sollen.
Ich weiß, es ist alles nicht gut und es ist alles nicht genial und so weiter und so fort, aber ja.
Ne, das ist nicht nur nicht gut und nicht genial, sondern wird es dann wieder auf der, also dann wird halt die nächste Gruppe darf es dann wieder austragen. Also das ist dann, ich meine, dass die Kindergärten dicht gemacht werden, das ist dann natürlich auch nur eine Frage der Zeit. Und ich meine, was ist denn jetzt? Jetzt hatten wir schon wieder den Fall, das hat sich zum Glück nicht bewahrheitet, aber dass dann eine Erzieherin Kontakt mit einem positiv getesteten Fall hatte und das dann plötzlich ihre Gruppe, und das waren dann halt die ganz kleinen Kinder, die gerade in den Kindergarten reingekommen sind, dass die mal wieder eben für 2 Wochen so, zack, übrigens, eure Gruppe ist dicht. Tschüss, holt mal das Kind ab. Good luck. Und das wird. Also ich habe nach wie vor das starke Gefühl, dass ich meine, was ist eigentlich aus Tönnies geworden? Haben die irgendwie jemals Konsequenzen gehabt für ihres offensichtlich komplett ignorieren und scheißen auf jegliche Vorsichtsmaßnahmen? Hat das jemals irgendwelche Auswirkungen gehabt? Und also außer dass sie dann gedroht haben, den Staat zu verklagen, dass sie ja Umsatzeinbußen hatten. Wegen dieser nach Auswirkungen dieser, bloß weil da ein paar Leute krank waren.
Ich finde das jetzt interessant, dass mittlerweile habe ich das Gefühl, dass so langsam, ganz, ganz langsam die Möglichkeit einer grundsätzlichen Strategieänderung hin zu Suppression in Europa diskutiert wird.
Hm.
Also ich weiß nicht, ob du das gehört hast bei hier dem Tim Pritloff Podcast, wie heißt das nochmal?
UKW?
UKW, genau, unsere kleine Welt. Da haben sie das jetzt, da hat Pavel das jetzt nochmal und Tim haben das erste Mal so richtig diskutiert, dass das eine Möglichkeit wäre und dass das eine erstrebenswerte Möglichkeit wäre, eine wirkliche Suppression-Strategie zu machen. Weil es jetzt auch immer mehr Länder gibt, die das auch hinkriegen, ne? Australien jetzt mittlerweile, ne?
Und, ja, ja, Australien, die sind ja fast, die sind ja bei
Null. Covid-frei, also. Ja. Die sind Covid-frei. Und genau, also China kriegt es halt hin,
Neuseeland hat es geschafft.
Neuseeland hat es geschafft, Taiwan hat es geschafft. Man kann natürlich überall bestimmte Faktoren bestimmen, die sagen, okay, das hilft denen, das durchzuziehen und so weiter und so fort. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, man muss es erstmal wollen. Ja, man muss es erstmal wollen und man muss erstmal sagen, okay, wir schmeißen die Ressourcen dahin und jetzt gab es auch noch einen Guardian-Artikel, der das übrigens auch nochmal als europäische Strategie ins Spiel gebracht hat, den ich auch ganz interessant fand. Was ich nicht glaube, ist Folgendes, ne? Also diese Überdispersion von Corona. Das heißt also, diese Ungleichverteilung in der Weiterverbreitung des Virus, diese Superspreading-Events, die sind so ein zweischneidiges Schwert, ne? Wenn dir das einmal aus der Hand gleitet, diese Krankheit, dann explodiert sie dir ins Gesicht. Aber gleichzeitig ist sie eigentlich relativ gut zu kontrollieren, denn wenn sich diese Krankheit in erster Linie über Superspreading-Events verbreitet, dann musst du eigentlich nur die Superspreading-Events verhindern. Und beim Tracing, das ist ja, was Drosten immer sagt, ist sozusagen die Cluster identifizieren von Superspreading-Events. Aber wenn du halt zum Beispiel irgendwie alle Möglichkeiten halt reduzierst, in denen sich viele Leute in einem Raum treffen, ja, irgendwie, dann hast du es eigentlich kriegst du es sehr schnell und sehr, sehr gut unter Kontrolle. Und ich glaube, das ist das, was in Deutschland passiert ist im Frühjahr und im Sommer, wo die Zahlen dann halt runtergingen, dass wir das echt gut hinbekommen haben, diese Superspreading-Events halt zu reduzieren. Und zwar auf eine Weise zu reduzieren, dass die Inzidenz so gering wurde, dass tatsächlich, und das ist dann sozusagen so ein interessantes Verhalten. Wenn du so eine Überdispersion hast, bei einer geringen Inzidenz, ja, dann ist die Chance, dass etwas passiert, dass Neuansteckungen passieren, vergleichsweise gering, aber sehr zufällig. Ja, also das heißt, wenn nur jeder Zehnte irgendwie 10 weitere Leute ansteckt, ja, und irgendwie die anderen 9 niemanden, dann passiert halt einfach 9-mal nichts und dann irgendwie beim 10. Mal etwas, ja.
Du brauchst also einen gewissen Grundumsatz, damit das nicht abgewürgt
genau,
wird.
Genau, genau. Das heißt, du brauchst einen Grundumsatz, um überhaupt irgendwie eine Weiterführung zu haben. Deswegen ganz, ganz viele eingeschleppte Fälle von Covid sind ja einfach im Nichts versandet, ja. Es braucht irgendwie, keine Ahnung, 100 eingeschleppte Fälle, damit du überhaupt irgendwie so richtig irgendwie Inzidenz im Land bekommst. Das heißt also, wenn du halt hohe Inzidenz hast, also wenn viele Fälle da sind, ja, dann wird es brechenbar, dann wird es relativ klar, dann levelt sich das sozusagen statistisch out, so, dann wird dann einfach sozusagen, dann passiert einfach ein relativ klarer R-Wert dann sozusagen einfach, ja. Aber bei
ich stelle mir jetzt gerade wirklich vor wie so ein Benzinmotor, der auch erstmal ein gewisses Grundtempo braucht, damit er weiterläuft.
Genau, du brauchst so eine kritische Masse, ne? Also das heißt mit anderen Worten, jedes Superspreading-Event macht ein weiteres Superspreading-Event wahrscheinlicher. Wahrscheinlich. Ja. Ja, das heißt also Wahrscheinlichkeiten, die Wahrscheinlichkeiten addieren sich auf, sozusagen, ja? Und das heißt mit anderen Worten, also die Kontrollierbarkeit ist eigentlich ziemlich gut. Und deswegen bin ich der Meinung, dass wir im Sommer, als wir so niedrige Inzidenz hatten, wenn wir uns da nochmal richtig angestrengt hätten, wenn die Gesundheitsämter dann nochmal mit entsprechend Personal ausgestattet und mit entsprechend Motivation, ja, wenn man da nichts nachgelassen hätte, sondern einfach gesagt hätte, und jetzt gehen wir auch noch in den letzten Scheißfall. Und wenn wir da nochmal einen Fall finden, dann schicken wir ein mobiles 150-Leute-Team dahin, die da nochmal richtig den ganzen Scheiß nochmal durchtesten und so weiter und so fort.
Jeder Fall, den wir jetzt finden, wird uns 1000 im Herbst
von
der Backe halten.
Genau. Und dann so richtig hart jeden einzelnen fucking Fall, und das wäre im Sommer möglich gewesen bei der niedrigen Inzidenz, ja, einfach wirklich hardcore hinterher sein und das wirklich ausradieren, ne? Und das, und ich bin mir bewusst, dass das nicht auf Dauer geht, vor allem nicht in Deutschland, das so ein Transitland ist, wo immer ständig irgendwie Leute von überall herkommen und dann die ganzen Reiserückkehrer und dies und das und so weiter und so fort. Aber auch die kriegst du halt besser unter Kontrolle, wenn du im Land selber keine Inzidenz hast, ja.
Darum haben sie ja die Leute, die aus dem Ausland kamen, so massiv getestet. Genau.
Das war auch eine gute Sache. Aber es wäre natürlich noch besser gewesen, wenn sie getestet hätten, während wir praktisch keinerlei Inhouse-Inzidenz gehabt hätten. Hätten wir mehr Tests gehabt, mehr Kapazitäten gehabt und so weiter und so fort. Und wenn wir dann nochmal irgendwie nochmal so härtere, und das ist ja das, was China und was Taiwan und andere Länder auch machen und Neuseeland und so weiter und so fort, wirklich harte Quarantänemaßnahmen für Leute, die aus dem Ausland kommen. Ja? Nicht die Grenzen dicht machen, sondern wirklich zu sagen, okay, du kommst hier ins Land wieder rein, kein Problem, da ist das Hotelzimmer, hier.
Wir sehen uns in 2 Wochen.
Wir sehen uns in 2 Wochen, ja. Und das ist das, was dort einfach passiert. So, das ist jetzt auch keine, das ist dann auch nicht hundertprozentig sicher, dass man damit irgendwie alle Fälle kriegt, klar, ja. Und da kann immer noch ein Superspreading-Event kommen, aber, und dann hast du noch irgendwie, und das denke ich mir auch ständig die ganze Zeit, ja, dass halt das RKI als Bundesbehörde irgendwie ein schnelles Einsatztrupp haben muss, ja. Die sind irgendwie mit, den kannst du doch alle Ressourcen geben. Das ist doch scheißegal. Gib den Millionen, gib den eine Milliarde in die Hand, ja. Und dann kriegen die 5 Hubschrauber und 150 Leute, Superspezialisten, ja. Die halt, wenn dann halt irgendwie, ne, stell dir vor, du hast 0 Inzidenz, aber dann hast du einen Fall, irgendwo, keine Ahnung, in der Gemeinde so und so, ja, ist da irgendwie ein Fall, dann setzen die sich, dann rutschen die an ihren Leitern runter, an ihren Stangen runter, wie bei der Feuerwehr, ja, rennen in die Hubschrauber und dann fliegen die dahin, bauen da ihr temporäres Zelt auf, ja, mit Einsatzzentrale, fahren dahin und testen das ganze Dorf einmal durch, ja, und dann wird alles in Quarantäne gesetzt, was irgendwie auch nur ein bisschen nach Corona stinkt, und dann hat man irgendwie das Ding wieder unter Kontrolle, ja, dass das nicht irgendwie das einzelne Gesundheitsamt da irgendwie dann irgendwie mit, dass wir dann darauf angewiesen sind, dass irgendwelche Provinzgesundheitsämter da irgendwie was machen, sondern wenn du dann die Inzidenz so gering hast, dann kannst du da wirklich die Profis draufschmeißen, ja, und zwar, ja, hast du nichts gesehen. Also,
ja,
also ich sag einfach, es ist nicht unmöglich. Es ist nicht unmöglich. Es wäre möglich.
Ja, ja. Ja, das ist halt, es wird, also das ist halt das, was ich auch immer mehr sehe, dass ich das Gefühl habe, ja, es ist vielleicht, wir können, und das sicherlich auch aus gutem Grund, wir können das nicht so durchziehen wie China, weil das ist, und das ist ja auch gut, dass sich die Leute irgendwie gegen einen übermächtigen Staat ein bisschen wehren, auch wenn es vielleicht in dem Fall mal Sinn machen würde oder sowas. Aber ich habe halt das Gefühl, dass die Möglichkeiten, die da waren, bestenfalls halbherzig ausgenutzt worden sind. Und ich finde es halt nach wie vor, wir haben im Sommer nicht rausgekriegt, wie sich der Virus eigentlich wirklich weiter verbreitet, dass die Gesundheitsämter haben nicht vernünftig nachgeforscht. Wir haben im Sommer schon so getan, als ob Corona eigentlich vorbei war. Das war ja auch durchaus so eine weit verbreitete Einstellung. Es bleibt einem auch alles anderes übrig als Bürger. Es wäre albern, jetzt als einziger so quasi, während die ganze Welt weiterlebt, davon hat ja niemand was, dass ich dann als Einziger zu Hause bleibe, sondern es muss ja auch schon halbwegs Masse mitnehmen, damit das dann auch funktioniert. Und ich finde halt, dass ich meine, den fucking Gesundheitsämtern irgendwie eine Infrastruktur in die Hand zu kriegen, dass die digital nachverfolgen können, das sollte doch wohl möglich sein. Ich meine, das muss man ja nicht gleich für alle, das muss man denen ja nicht für alle Ewigkeiten dann haben, aber jetzt erstmal zu sagen, okay, wir stellen da jetzt erstmal über den Sommer machen wir uns mal die Arbeit, bauen denen mal eine Infrastruktur auf, dass die alle vernünftig informieren können und dass wir hier einheitliche Formulare haben, in die sich alle eintragen können, und dann kann man die zur Kontaktverfolgung und weiß ja toll was, und die werden dann vielleicht informiert, und dann hängt man noch eine Datenbank dran, dass die eine SMS kriegen.
Dass die überhaupt dann Daten austauschen dürfen zwischen den Gesundheitsämtern, ja, das ist ja schon, das geht ja schon gar nicht. Also.
Ja, und dass da offensichtlich in Anbetracht dieser Pandemie das auch nicht mal versucht worden ist. Also, dass das so einfach so, okay, ja, ist halt so. Sind ja, haben ja am Anfang alles gut gemacht, naja, jetzt sind wir gut weggekommen. Und, ja.
Und wir haben uns im Sommer wirklich darauf ausgeruht, dass wir es irgendwie im Griff haben. Das war ein Fehler.
Ja, total. Aber ehrlich gesagt, das war sowas, wo ich wirklich von Anfang an so, es wird im Sommer runtergehen, alle werden sagen, ja, haben wir das letzte Mal auch hingekriegt, und dann wird man es beim zweiten Mal, wenn es dann hochgeht, wird man viel zu spät reagieren.
Ja.
Weil so diese erste Schockreaktion, wie der erste Lockdown so schnell ging und wie das dann passiert ist, diesen Schockeffekt, den hat man halt nur einmal. Und ja, naja.
Also ich bin mir ziemlich sicher, also das ist meine Prognose, ich glaube, dass der Lockdown funktionieren wird. Ich glaube, er wird definitiv jetzt nochmal zum Mitte des Monats nochmal verschärft werden. Schulen dicht, irgendwelche Arbeitsplatzrestriktionen werden noch kommen. Alter, ne, dass sie halt die Kirchen aufgelassen haben, das ist mal echt irgendwie, das ist so durch. Niemand braucht Kirchen. Fuck nochmal, niemand braucht Kirchen.
Und meinetwegen sollen sie in die Kirche gehen, aber sie singt wenigstens.
Immer und überall zu den absoluten Superspreading-Orten. Überall. Ja. Überall, in allen Statistiken. Und ja, Sie lassen die fucking Kirchen offen. Das ist so.
Das ist einigen Leuten sehr, sehr wichtig ist, in die Kirche zu gehen, und dass es vielleicht gerade ältere Leute sind und so weiter. Sehe ich alles ein. Aber singt doch bitte wenigstens nicht. Lass doch wenigstens auch da. Es muss ja nicht gleich das der totale Shutdown da sein. Aber bitte tragt doch euren Teil dazu bei, und euch fällt schon der Gott, der wird das auch ausnahmsweise mal verzeihen, wenn man mitten in einer Pandemie mal, wenn man seine Mitmenschen schonen will, schützen will, auf ein bisschen Rumgesinge verzichtet. Und es sind so unfassbar viele Kleinigkeiten, wo ich mir so denke, so, was weiß ich, war jetzt gerade, wir müssen jetzt ja immer Essen holen, so, und da war ich jetzt hier gegenüber, ist so ein kleines Restaurant, und da war ich halt da und habe halt vorher angerufen, habe das dann bestellt, oder ich bin reingegangen, habe bestellt, habe Maske aufgesetzt und habe dann gesagt, okay, ich bezahle schon, und ich warte draußen, und dann bringt die mir das halt raus. Und da ist halt ein anderer Typ, der steht die ganze Zeit mit Maske brav in dem Laden rum, aber wir wissen ja inzwischen auch eigentlich alle, wenn die da drinnen gerade Corona haben und den ganzen Tag in diese Luft reinatmen, ihre Viren, dann hilft diese Maske leider gar nichts mehr, sondern die hilft halt nur, wenn du nur entsprechend kurz da drin bist. Geh doch einfach raus, während du auf dein Essen wartest. So kalt war es jetzt nicht. Und ich finde das so, wie wir nach wie vor an diesen Kleinigkeiten, wo es offensichtlich aus irgendeinem Grund nicht sein darf, das nicht auf die Reihe kriegen. Und dann könnte man sich ein paar von diesen großen Sachen vielleicht sparen. Aber nee.
Ja.
Ich meine, wir haben den halben Sommer damit verbracht, rumzudiskutieren, dass es doch eine Zumutung sein, dass man sich jetzt die Hände waschen müsste. Wenn irgendwelche alten Feuilletonisten damit anfangen, dass das ja wohl zu viel verlangt sei. Und ich meine, denke, was habt ihr denn bisher eigentlich gemacht?
Habe ich schon erzählt, dass ich keinen Bock mehr auf Pandemie habe? Also, wo ich eigentlich stehen geblieben habe, also ich wollte wieder Szenarien entwerfen. Also ich glaube, es gibt sozusagen jetzt nochmal eine Verschärfung jetzt zum Mitte des Monats, und dann werden wir es aber hinkriegen, zu Ende November die Zahlen so weit runterzubekommen, dass man den Lockdown wieder lockern kann. Das glaube ich schon, und ich hoffe auch wirklich stark genug, dass wir auch einigermaßen einigermaßen beruhigt ins Weihnachtsfest gehen kann, weil ich habe wirklich, wirklich, also das ist jetzt so ein Klischee, ne? Irgendwie die Politiker sagen immer, wir müssen das Weihnachtsfest retten und dies und das und so. Aber mir liegt da auch echt ganz, ganz viel dran, ganz ehrlich. Also emotional ganz, ganz einfach. Auch weil es halt einfach irgendwie, weil ich meine Eltern einfach schon so lange nicht mehr gesehen habe. Und ich würde halt in der momentanen Situation, würde ich es halt nicht wagen, sie zu besuchen. Weil ich dann irgendwie mit der Bahn dahin fahren muss und es ist irgendwie, es ist nicht geil. Also ich will gerne dieses Weihnachten durchziehen, wirklich. Es wäre mir ein Bedürfnis. Mhm. Und deswegen bin ich auch total im Boot zu sagen, okay, lass uns zu Weihnachten diese Zahlen runterkriegen.
Also bin ich auch. Ich weiß nicht, ob man die Konsequenzen wären ja dann auch, wenn man zu Weihnachten dann wieder locker macht und die Leute anfangen zu reisen und ihre Familien zu treffen, sich mit Leuten zu treffen, die sie seit langer Zeit nicht mehr gesehen haben, dass die Zahlen natürlich auch deswegen in die Höhe gehen werden. Und dann muss man sich mal fragen, also das ist halt die Frage, die ich mir dann stelle, wie viele Tote ist mir so ein Weihnachten wert? Oder ist uns so ein Weihnachten wert? Dass die Zahl größer Null ist, ist klar. Ich meine, es ist immer größer als Null. Ich finde so dieses, keiner darf sterben, wir müssen um jedes Leben kämpfen. Na, das klingt gut, aber das stimmt einfach nicht. Das machen wir in keinem Bereich. Ja. Aber ich finde auch das Gegenteil zu sagen, ja, Schotten auf und ist halt Lebensrisiko. Sterben gehört halt dazu. Kannst du halt nichts machen, finde ich auch falsch. Aber wo ist jetzt die richtige Antwort in der Mitte? Und ach, Weihnachten, will noch nicht mal dran denken. Mich persönlich würde es ehrlich gesagt gar nicht so großartig stören, meine Familie nicht zu sehen.
Was denn, ich habe schon nicht den Kongress, ne? Da kann ich ja wenigstens mal Weihnachten haben.
ich will dir dein Weihnachten nicht nehmen. Ich will nicht der Grinch sein. Aber ich bin gespannt. Ich habe echt Schiss vor Weihnachten. Also so was Corona angeht und sowas.
Ich auch.
Und da kommen echt noch ein paar dunkle Monate auf uns zu. Ich hoffe es nicht, aber ich fürchte.
Fuck. Gut, Max, ist auch ein bisschen durch.
Genau. Lass uns ein andermal weitermachen. Schön, dass es noch geklappt hat.
Ja, wir haben es noch hingekriegt, mit dieser scheiß Technik.
Kannst du mal in dem Studio-Link, ich kann dir gerne mal eine Session geben, dass wir mal vielleicht auch, also dass wir uns mal irgendwie pairen hier per Zoom oder sowas und dass wir mal zusammen probieren, dein Setup da zu fixen, dass wir auch Studio-Link wieder nehmen können.
Aber jetzt hat es so eigentlich gut geklappt mit Zencaster.
Ja, wir haben keinen Stream.
Ja. Aber ja.
Wir hatten vorhin 17 Hörer im Stream, während ich da alleine vor mich hingeflucht habe, dass dein
Hörer.
Ja, das sind mehr als wir sonst oft bei Live-Podcasts haben. Und da so, na toll. Es hat nicht viel gefehlt und wir hätten mehr gehabt, als hätten wir noch ein bisschen weiter gemacht, hätten wir mehr Hörer gehabt als Donald Trumps Stimmen.
Okay, Max.
Okay. Schönen Abend. Schlaf gut.
Dir auch. Tschüss.